du wirst es am Ende nicht bereuen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja. Ich
es gibt kein Szenario, was ich mir vorstellen kann, in dem du, Marco Risch, wie ich dich jetzt kenne, seit vielen, vielen Jahren, am Ende vor den Credits sitzt und sagst, das war nicht eine ganz besondere Erfahrung.
Okay.
Wirklich?
Ja, ich glaube das.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Ich bin Fabian Behrens vom YouTube-Kanal GigaTV Mac. Tja, die Kinosaison hat sich für dieses Jahr ja wahrscheinlich endgültig erledigt, wohl dem, der noch andere Hobbys hat. Jetzt im November sind nämlich die beiden Next-Generation-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X rausgekommen. Deswegen sind heute auch die beiden Gäste mit der meisten Gaming-Erfahrung mit dabei. Zum einen Julius Busch von der GameStar, hallo.
Hallo.
Hallo. Hey, und Fabian. Marco Risch von Nerdkultur. Hi.
Hi. Nerd steht nicht nur für Film-Nerd.
Genau, sondern auch für Videospiele. Denn jeder, der Marco auf Instagram folgt, weiß, dass du schon beide Konsolen ausprobieren durftest. Du Schwein.
Ja, nicht nur ausprobieren, der hat dich schon zu Hause stehen. Der
ja, Penner. Echt. Naja.
Dazu habe ich eine eigene Geschichte.
Da reden wir gleich drüber. Was ich noch sagen wollte, wir sind ja eigentlich kein Gaming-Podcast. Bei uns geht es ja in erster Linie um Filme und um Serien. Und deswegen reden wir heute über die besten Spiele für Film- und Serienfans auf den neuen Konsolen. Aber bevor es losgeht, erstmal ein wenig Werbung. Das Thema Gaming wird nämlich auch bei Featured groß geschrieben. Dort habe ich zum Beispiel alles Wissenswerte über das Beat'em-up-Videospiel zur Serie Cobra Kai erfahren. Auf Featured werden euch nicht nur die besten Games für die Konsolen und den PC vorgestellt, ihr bekommt dort auch alle wichtigen Neuheiten aus den App-Stores und dem Netz und natürlich alles über und um Filme und Serien. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Link dazu in den Shownotes. In der heutigen Folge, habe ich schon gesagt, geht's um Videospiele. Auf welches Spiel freut ihr euch denn am meisten? Marco, auf welches Spiel freust du dich am meisten?
Also ich bin ja ein sehr kurzsichtiger Mensch, also sowohl was meine Augen angeht, als auch wie weit ich in die Zukunft blicke. Und deswegen freue ich mich gerade am meisten auf Demon's Souls. Sobald ich Spider-Man Miles Morales komplett durchgespielt habe, werde ich mich als allernächstes auf Demon's Souls stürzen, auf das Remake, das auf der PS5 mit drauf ist. Weil ich habe das schon, das grinst mich an, es will gespielt werden, aber ich habe es noch nicht gespielt. Und ich habe so eine eigene traumatische Erfahrung damit. Ich habe es auf der PS3, glaube ich, ausprobiert, Demon's Souls, und bin überhaupt nicht damit warm geworden. Jahre später aber auf der PS4, den quasi Nachfolger Bloodborne, den liebe ich. Das ist für mich einer der besten PS4-Titel. Und deswegen will ich Demon's Souls noch mal eine Chance geben.
Ja, Demon's Souls, das kenne ich ja als Dark Souls. Ist das das Gleiche?
Jetzt habe ich ja durcheinander geredet. Jetzt habe ich dich nicht verstanden, Julius.
Du hast gesagt, dass auf der PS5 mit drauf ist.
Also auf meiner PS5 ist es mit drauf. Entschuldigung, es wird nicht mit ausgeliefert. Ich habe es schon bekommen.
Also
ich hab einen Key. Ich hab's da. Ich könnte es jetzt spielen, aber ich habe andere Spiele vorgezogen, über die wir dann später noch reden werden.
Okay, was ich sagen wollte ist, Demon's Souls ist Dark Souls, oder?
Ja, genau. Es ist, Demon's Souls ist der Urvater davon. War aber ein PS-Exclusive, deswegen auch wieder das Remake auch PS-exklusiv. Und Dark Souls ist der geistige Nachfolger davon. Und das gab's ja dann auf mehreren Systemen. Und das ist auch eine ganze Reihe geworden. Das sind auch drei Spiele. Ich glaube auch nicht, dass es damit aufhört. Und Bloodborne ist auch nochmal ein Spin-off davon. Das sind alles die Souls-Spiele, wenn man so möchte. Die sind alle vom gleichen Entwickler. Mittlerweile ist das ein eigenes Genre. Man spricht auch von Souls-like. Das sind Spiele mit sehr viel, soll ich sagen, Environmental Storytelling sehr oft. Also das ist wirklich gar keine, deswegen passt es gar nicht so zu diesem Podcast als Ganzes, weil es nicht so für Filmfans ist, sondern die Spielwelt erzählt sich selber. Man findet Hinweise auf das große Ganze der Geschichte, aber nicht so sehr in Zwischensequenzen. Und das eigentlich Interessante und Spielerische und Hardcore-Japanische daran ist, dass es unfassbar schwer ist. Aber nicht unfair schwer. Es hat ein sehr ausgeklügeltes und auf Timing basiertes Kampfsystem, das einen wirklich hart ins Schwitzen bringt. Aber wenn man es meistert, sind bestimmte Gegner total leicht. Weil du hast es verinnerlicht. Nach immer und immer, immer wieder probieren hast du es verinnerlicht, wie du diesen Gegner besiegst mit der und der Waffe. Und es kann aber auch sein, dass dich selbst so ein normaler Bürger mit einer Mistgabel locker aufspießt, wenn du nur für 2 Millisekunden nicht aufpasst. Das ist wirklich unfassbar schwer und sehr belohnend. Ich habe noch, also höchstens bei einem richtig guten Horrorspiel schwitze ich so viel wie bei einem Souls-like. Und Bloodborne hat mir da die ultimative Spielerfahrung gegeben und mich dann auf diese Seite bekehrt, dass Souls-like-Spiele doch ziemlich geil sind. Und vorher habe ich das immer, also belächelt nicht, aber aus der Ferne mit Interesse beobachtet, wie Menschen sich sowas freiwillig antun. Aber Diese Souls-like-Spiele sind Spiel, Gefühl und Gameplay pur. Das können wirklich nur Spiele. Das hat mit Filmen nichts mehr zu tun.
Und Jules, was ist denn das Spiel, auf das du dich am meisten freust?
Ja, bei mir ist es ganz klar Cyberpunk 2077, das ja hoffentlich am 10. Dezember dann wirklich erscheinen wird. Das wurde jetzt ja schon diverse Mal, ich glaube 3 oder 4 Mal verschoben. Ist aber natürlich ein riesiger Titel. Ich glaube, der meist gehypte Titel aktuell überhaupt. Auf den der nächste Titel von CD Projekt Red, den Machern der Witcher-Reihe. Und mit dem riesigen Erfolg von The Witcher 3, was ja immer noch bei uns auf der GameStar jede Abstimmung zu den besten Spielen der letzten Jahre abräumt. Und wenn es nur auch nur irgendeinen neuen Release gibt auf der Switch oder was weiß ich, dann ist immer The Witcher gleich wieder ganz oben mit dabei. Also es war wirklich ein fantastisches Spiel, was mich nachhaltig geprägt hat, würde ich auf jeden Fall sagen. Und da jetzt den Nachfolger auch nach irgendwie, was sind wir jetzt? Ich glaube, 7, 8 Jahre Entwicklungszeit ist da jetzt auch schon drin. Also unglaublich lange dran gesessen, unglaublich viel immer zwischendurch dann angeteasert. Und jetzt kommt es endlich. Und das ist, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Auch weil ich weiß, dass es schwer wird, die Erwartungen, weil die so extrem hoch sind, überhaupt zu erfüllen. Auf der anderen Seite dachte ich mir auch bei The Witcher 3 damals, es kann niemals so gut werden, wie alle im Voraus gesagt haben. Und es wurde dann aber so gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf Cyberpunk. Spielt eben in dem gleichnamigen Pen-and-Paper-Universum, also da kommt es her. Ich glaube Cyberpunk 2020 heißt das Pen-and-Paper-Universum.
Ist auf jeden Fall weit früher und damit nicht mehr realistisch aus unserer Perspektive. So ähnlich wie Blade Runner ja auch. Wann spielt das? 2017? Irgendwie sowas, ne?
Ja, und, ja, es heißt Cyberpunk 2020. Ja, das ist halt wieder so ein absurdes, wie man sich vorstellt, dass die Zukunft aussehen könnte. Und jetzt sind wir in dieser Zukunft und sie sieht sehr anders aus. Aber ja, es ist eben eine sehr futuristische Welt. Alle Menschen in dieser Welt sind quasi, also haben so Augmentations, also so technologische Verbesserung ihres Körpers, haben einen künstlichen Arm oder künstliche Augen, ähnlich wie auch in einem Deus Ex zum Beispiel. Eine sehr dystopische Welt. Die Stadt ist eben sehr von Korruption durchzogen. Irgendwelche Mega-Corporations sind eigentlich an der Macht und bestimmen irgendwie alles. Und ja, in dieser Stadt namens Night City findet eben Cyberpunk statt. Und ja, ich bin sehr gespannt drauf. Wie gesagt, man hat mehrere Story-Wege, die man wählen kann, also mehrere Lebenspfade, wer man eigentlich ist in dieser Welt. Und von da an geht die Geschichte dann los.
Mhm. Ja, und wie es der Name schon sagt, Cyberpunk, das ist ja eigentlich ein Genre und nicht, also natürlich, es kommt jetzt von Pen and Paper, aber das heißt ja auch schon so, weil das Genre so heißt, dass im Film zumindest wesentlich von Blade Runner geprägt wurde. Deswegen, wir sagen ja auch Spiele für Filmfans heute. Und deswegen passt das so gut. Was ich interessant finde, ist, es bedient ja alles, was wir von Cyberpunk, dem Genre, kennen. Alles, was du angesprochen hast. Megacorporations, verbesserte Menschen. Es geht natürlich dann viel um Moral. Wie viel Mensch möchte man noch sein? Wie viel künstliche Maschine? Und wie menschlich sind denn künstliche Maschinen? Also auch das große Thema von Blade Runner. Viel Neonlicht. Was es nicht hat wie Blade Runner, und das finde ich schon optisch total interessant, Cyberpunk kennt man immer wegen Blade Runner immer gleich, auch im Anime. Es ist dunkel, es ist Nacht, es regnet. Das ist Cyberpunk und Neon überall. Und das Neon haben sie behalten, aber vieles von dem, was man kennt, obwohl es Night City heißt, hat mehr so ein GTA-Appeal, also mehr dieses Grand Theft Auto, dieses LA bei Tag. So wirkt das Spiel eigentlich. Und so kenne ich Cyberpunk gar nicht, also das Genre Cyberpunk. Und deswegen bin ich ja wirklich sehr gespannt drauf. Plus natürlich Witcher 3, genau wie du sagst.
Naja, also es hat ja Tag- und Nachtwechsel.
Ja,
also
klar, es hat
schon sehr viel Material, wo man die Stadt auch bei Nacht sieht. Ich meine, sie heißt ja sogar Night City.
Ja, ich meine GTA ja auch, ne? Aber der Appeal ist trotzdem anders, ne? Es ist nicht so klaustrophobisch. Du hängst nicht immer im gleichen Hochhaus rum. Und es ist halt eine große, weite Stadt, die du frei in Open World erkunden kannst.
Und es gibt auch das Gebiet um die Stadt herum, die Wüste, die Badlands, die halt auch sehr Kalifornien-mäßig aussehen, weil es ist ja auch eine Stadt in Kalifornien in der Story sozusagen, eine fiktive. Und was wir natürlich erwähnen müssen für Filmfans ist, Keanu Reeves spielt eine Rolle in diesem Spiel. Und zwar ist er sozusagen eigentlich, also er spielt die Rockerlegende Johnny Silverhand, die ist innerhalb des Universums bekannt. Er ist eigentlich in dem Spiel schon verstorben, aber er ist quasi als eine Art Geist oder sein Bewusstsein ist quasi in den Kopf des Protagonisten implantiert. Und deswegen wird Johnny Silverhand immer wieder auftreten quasi, wird auch quasi, also auch bildlich erscheinen, weil er halt vor unserem Bewusstsein sozusagen auftritt und mit uns sprechen und hat auch einen ganz eigenen Plan wohl in dem Spiel, den er verfolgt.
Ja, und interessant ist, der war ja relativ früh bei der Entwicklung dabei, durfte natürlich noch nicht drüber reden. Und wenn ich es richtig weiß, korrigiere mich bitte, Jules, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, seine Rolle war erst relativ klein, aber das war so cool und er selber hatte so viel Spaß daran, dass sie das aufgebläht haben und das jetzt eine riesige, wichtige Rolle in der Gesamtstory ist. Mehr weiß ich aber dazu auch nicht. Ne? Also man weiß ja wenig über die Gesamtgeschichte. Aber diese Begeisterung von Keanu Reeves ist ja dann auch viral um die Welt gegangen, als er auf der, ich glaube, es war E3, auf der Bühne stand und diesen breathtaking Accident hatte mit einem der Zuschauer. No, you are breathtaking. Und dann ging das sogar viral. Und das finde ich auch so schön an Cyberpunk, da freut sich ja jeder drauf. Jeder weiß, das ist jetzt schon ein Riesenerfolg, egal wie oft verschoben. Es ist eigentlich schon fast egal, wie gut das Spiel wirklich am Ende ist, ob es nur sehr gut oder genial ist und das beste Rollenspiel aller Zeiten, das ist völlig wurscht. Das ist jetzt schon ein großer Erfolg. Und das finde ich besonders, weil Cyberpunk ist. Ich meine, es steht sogar im Titel drin. Man darf nicht vergessen, so popkulturell wichtig Cyberpunk ist und so beliebt das Genre Cyberpunk ist, es war nie sonderlich erfolgreich. Ja, also Blade Runner waren beide Filme in der Kinokasse ein Flop, künstlerisch unfassbar wertvoll und haben auch ihre Anhängerschaft, aber richtig, richtig erfolgreich war es nie so wirklich. Es gibt so Ausnahmen wie Matrix zum Beispiel. Matrix zählt man eigentlich auch zum Cyberpunk-Genre. Das war ein sehr erfolgreicher Film, aber jeder Marvel-Film ist erfolgreicher als Matrix 1, tatsächlich. Erst mit Matrix 2 und 3 wurden es nochmal größer, aber Cyberpunk ist, der Erfolg von Cyberpunk, dem Genre, ist sehr überschaubar. Und dieses Spiel ist jetzt schon ein Systemseller.
Ja, ich bin auch nicht wegen des Genres heiß drauf, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es zwar cool und interessant, aber es wäre jetzt auch nicht meine Nummer 1 Wahl gewesen für das nächste CD Projekt Spiel. Aber ja, wenn du halt ein richtig guter Entwickler bist, dann kannst du dir halt aussuchen, was du machst und die Leute folgen dir halt in dem Hype und genau das ist hier geschehen. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wobei ich aber grundsätzlich das ganze Thema mit Cyberware und Self-Controlled Evolution finde ich halt schon sehr, sehr spannend. Also schon in Deus Ex immer.
Ja, klar. Deus Ex ist tatsächlich mein Lieblingsspiel.
Ach, echt?
Das wusste ich gar nicht. Ja, absolut. Ich hatte vor Jahren bei High Five, wo wir ja früher zusammen im gleichen YouTube-Kanal waren, hatte ich sogar ein Video darüber gemacht mit meinen 5 Lieblingsspiele und Deus Ex ist Platz 1. Das ist ganz tief in meinem Herzen. Und deswegen freue ich mich sehr auf Cyberpunk. Übrigens, genau wie es Deus Ex ist, es spielt es komplett aus der Ego-Perspektive. Das ist vielleicht für Filmfans nochmal interessant, weil es wirkt sehr cineastisch, das ganze Spiel, die ganzen Dialoge, unfassbar gut vertont, angeblich sogar in der deutschen Synchro auch, das sieht man in den Trailern, unfassbar gute deutsche Synchro, auch mit der Originalstimme von Keanu Reeves, sonst würde ich es gar nicht auf Deutsch spielen wollen. Es klingt alles toll, es sieht toll aus, es ist sehr cineastisch inszeniert, aber aus der Ego-Perspektive komplett. Ich meine, da gibt es auch ganz wenig Filmexperimente, wo das funktioniert hat, aber da, was man gesehen hat, sehr filmisch, obwohl nur aus der Ego-Perspektive.
Außer wenn man Auto fährt.
Außer wenn man Auto fährt und gibt es Zwischensequenzen, ja oder nein? Ich erinnere mich, dass es mal eine gab, wo die Hauptfigur aufsteht morgens.
Es gibt vereinzelt Zwischensequenzen, aber der Großteil des Spiels ist halt quasi dann so immersiv gemacht, dass du halt aus der Ego-Perspektive vielleicht auch manchmal dann gerade dich nicht kontrollierst, aber dass halt dir etwas in der Ego-Perspektive passiert und Leute auf dich zukommen und mit dir reden. Das ist halt das, wie sie es größtenteils inszenieren.
Und das ist übrigens auch ein gutes Cyberpunk-Element. Auch im Cyberpunk sieht man sehr oft Ich-Perspektiven. Also auch in Matrix gibt es die eine oder andere Ich-Perspektive, wo man quasi aus Neos Perspektive diese subjektive Kamera sieht, wie er sich seine Hände anschaut und versucht, die Welt zu begreifen. Und es gibt diesen Film Strange Days, falls du von dem schon mal gehört hast. Das ist auch ein kleiner Cyberpunk-Kultfilm, nur nicht so erfolgreich gewesen wie Matrix, aber aus einer ähnlichen Zeit, auch der 90er Jahre. Und da geht es darum, dass die Erinnerungen von Menschen abgespeichert werden können. Und dann kannst du diese Erinnerung nacherleben. Also du siehst dann wirklich aus ihrer Ich-Perspektive zum Beispiel einen Banküberfall, der schief geht, wo dann nur wirklich der Bankräuber am Ende abstürzt. Eine sehr berühmte Plansequenz. So,
und
so,
das
so
ein gibt es ja in Cyberpunk auch. Ja. Braindance heißt es.
Ah, dort. Stimmt, stimmt. Typisches Cyberpunk-Thema.
Das ist halt tatsächlich das Entertainment dort. Also die Leute, um sich zu entertainen, holen sie sich die sogenannten Braindances. Und das sind dann erleben sie sozusagen Szenen nach. Aber es ist eben keine fiktive Szene, sondern wirklich eine Erinnerung einer echten Person. Was schon ziemlich krank auch irgendwie ist, weil wenn da ein Mord passiert, ist es im Endeffekt ein Snuff-Film.
Ja, 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 ja. Und was ich auch noch reinwerfen wollte, weil du jetzt CD Projekt Red, so heißt ja die Firma aus Polen, ich war mal bei denen im Entwicklerstudio damals, bevor Witcher 3 rausgekommen ist, kurz vor Release von Witcher 3, durfte ich mich da umgucken.
Ne? Bitte? Mit Maxi warst du dabei.
Ja, ich war mit Maxi dort. Ne? Haben wir viel drehen können. Findet man auch auf High Five, wenn ihr auf dem YouTube-Kanal High Five einfach Witcher sucht, dann werdet ihr es finden. So eine Video-Documentary, die ich da gemacht habe. Ich glaube, dreiteilig sogar. Bin ich auch ein bisschen vor der Kamera, aber ganz wenig. Aber ich habe es geschnitten und ich war dort und habe da viel erlebt. Und es war ein tolles Erlebnis, um Witcher 3 so zu erfahren, bevor es rauskam. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, das war halt mega, mega erfolgreich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie erfolgreich Witcher 3. Das hat sich so langsam aufgebaut. Das ist ja der dritte Teil, aber die ersten zwei waren eher, also gerade das erste ist, glaube ich, hat halt eine eingestandene Fangemeinde gehabt. Das hatte ich auch noch komplett durchgespielt. Das zweite habe ich geskippt. Aber der Hype von Witcher 3, die Qualität von Witcher 3 und der Erfolg von Witcher 3, das ist unfassbar. Und das hat hauptsächlich, finde ich zumindest, dazu geführt, dass es die Netflix-Serie gibt. Zwar ist Witcher eine Romanversoftung, also es gibt eine Romanreihe und die Spiele gehen relativ frei mit dem, was die Romane bieten, um und haben das halt umgesetzt und weitererzählt. Aber, und die Serie basiert auch, also die Netflix-Serie basiert auf den Romanen, weil sie halt die Romanrechte haben natürlich, genau wie die Spiele die Romanrechte hatten. Aber machen wir uns nichts vor, die Serie hätte es nie gegeben, wenn nicht A, Game of Thrones so erfolgreich gewesen wäre und B, man halt nach was sehr erfolgreichem Fantasy-mäßigen geguckt hat. Und das waren eben nicht die Romane, sondern das waren eigentlich die Spiele. Durch die Spiele haben sich auch die Romane viel besser verkauft. Also ich finde auch vieles, was man sieht in der Serie, auch wie die Rüstung von Geralt aussieht und so, das sähe ja nicht so aus, wenn das Spiel nicht so aussehen würde. Machen wir uns da nichts vor. Und da bin ich gespannt, wenn Cyberpunk jetzt so ein erfolgreiches Spiel wird, ob da noch mal jemand dann die Rechte von Cyberpunk nimmt, von dem Pen and Paper und vielleicht doch auch noch mal eine Serie oder einen Film draus macht.
Gut möglich, ja.
Es wäre nicht so weit hergeholt. Also das ist etwas von in 3 Jahren kommt die Ankündigung. Hier habt ihr es zuerst gehört. 3 Jahre, das ist jetzt 2023.
Schauen wir mal. Wow, jetzt haben wir schon fast 20 Minuten nur mit der Einstiegsfrage verballert. deswegen mache ich es jetzt mal ein bisschen kürzer. Mich denn? Ja, also Dankeschön. Schwierige Frage, weil ich freue mich eigentlich immer auf relativ wenig in meinem Leben. Deswegen muss ich mal ein bisschen nachgucken. Wow. Aber also ich glaube, ich freue mich ein bisschen. Bin ja Norddeutsch, wir freuen uns immer nur ein bisschen. Ich freue mich nur ein bisschen auf Little Nightmares 2, jetzt als Gegenpol zu den großen Titeln, die ihr genannt habt. Das kommt am 11. Februar 2021 raus. Das ist die Fortsetzung zu dem netten kleinen Horror Jump and Run Little Nightmares von 2017.
Erzähl mal ein bisschen was dazu, ich kenne das gar nicht.
Gar nicht. Okay, das ist von den Tarsier Studios. Das ist so eine Art Claymation-Look, so ein bisschen so Stop-Motion-Look. Mhm. Wie gesagt, das ist ein Horror-Jump'n'Run. Du bist ein kleines Mädchen, das so aufwacht in einer fremden Umgebung und sich da erstmal zurechtfinden muss und so nach und nach eben entdeckt, dass man an Bord von einem riesigen Schiff ist. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Spoiler ist, wobei das Spiel ist von 2017. Also auf dem Schiff, da werden halt dann ganz viele dicke Leute eingeladen und die fressen sich da durch. Und was sie fressen, ich sag mal so, das Schiff hat auf den untersten Decks so ein Waisenhaus. Mhm. Genau, und das es ist alles sehr surreal. Die Gegner sind sehr, sehr eklig, sehr fies und also es ist jetzt nicht das große spielerische Highlight, aber die Atmosphäre ist der Hammer und das macht einfach Spaß zu spielen, weil ich mich gerne in diese Atmosphäre, in dieser seltsamen, gruseligen Welt verliere. Und der zweite Teil, was man so sieht von den Trailern her, das macht halt das, was ein Sequel machen soll. Es baut auf den Stärken des ersten Teils auf und macht alles noch ein bisschen größer. Also wir sind da nicht mehr in einem Schiff, also in in einem eingeschränkten kleinen Gebiet, sondern soll eine etwas größere Welt haben. Es geht also raus in die Welt, die genauso gruselig ist, wie man das aus dem ersten Teil gesehen hat. Insofern, Entschuldigung, bin ich da sehr gespannt drauf. Und vor allem, es wird auch
spannend.
Es ist außerdem nicht so die so eine Zeitverschwendung wie die meisten Spiele, so Assassin's Creed und so, sondern da bist du halt dann auch mit 8 Stunden durch oder mit 6 Stunden durch. Insofern ist das auch nicht so ein großes Zeitcommitment.
Das finde ich einen interessanten Punkt, den nehme ich später auf bei einem der Spiele, die ich erzählen muss. Zeitverschwendung ist ein sehr, sehr schöner Begriff dafür.
Schöner Begriff? Ich finde, das ist ein
furchtbarer Begriff. Für das, was er meint, finde ich es schön.
Aber kommen wir doch mal zu dem Hauptthema. Wir wollen ja eigentlich über die neuen Konsolengenerationen reden. Und zwar geht es um die Xbox Series X und um die PlayStation 5. Die sind beide jetzt im November rausgekommen. Die Xbox ein bisschen früher, am 10. November. Die PlayStation, die kommt diese Woche raus. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört am Donnerstag oder später, dann ist auch schon der offizielle Release-Termin von der PlayStation 5 gewesen. Die beiden Konsolen, habe ich mich jetzt so ein bisschen schlau gemacht, die nehmen sich eigentlich gar nicht so viel. Also von den technischen Specs her sind die relativ ähnlich. Sie sind beide ziemlich schwer und haben aber, was sie dann wiederum unterscheidet, eben einen ganz anderen Ansatz. Also PlayStation 5, da geht es eher mehr auf die exklusiven Spiele, während die Xbox geht es weniger um exklusive Spiele, dafür soll es eben dieser Rundum-Service soll da angeboten werden. Marco, du, also beziehungsweise besonders interessant fand ich bei der PlayStation 5 für diesen adaptiven Trigger der DualSense-Controller. Mhm. Das ist sowas, was man sich tatsächlich wenig drunter vorstellen kann, was man selber mal ausprobiert haben muss. Und du, Marco, hast das schon gemacht. Du hast eben beide Controller schon in der Hand gehabt und eben auch den PlayStation 5 Controller in der Hand gehabt. Wie würdest du denn da das Spielgefühl beschreiben mit diesen neuen Controllern?
Ich kann ja schon mal sagen, die meisten Spiele machen noch nichts draus. Also selbst in Spider-Man Miles Morales, was ja auch ein Exklusivtitel ist, für die PlayStation, sowohl für die 4, aber als auch für die 5. Und auf der 5 merkst du da keinen Unterschied auf dem Controller. Klar, da gibt's dann, die Rumble-Funktion ist ein bisschen genauer, deutlich genauer. Also da sind ganz filigrane Vibrationsmotoren in den neuen Controller drin. Du spürst es schon förmlich anhand einfach des Gewichts, die dieser Controller hat und wie er ausbalanciert ist. Und das ist unfassbar genau, das kann man sich gar nicht vorstellen, das muss man wirklich gespielt haben. Da ist ein Spiel vorinstalliert auf der PS5, das heißt Astro Boy irgendwas. Aber Astro Boy ist so eine Figur, die sie mit VR eingeführt haben, um VR zu demonstrieren anhand eines Spiels. Und damit haben sie ein ganz nettes Spiel damit gemacht, auf der PS4 damals noch. Und jetzt für die PS5 eben auch. Und das Spiel ist eigentlich nur dafür da, um zu demonstrieren, was der Controller kann. Gleichzeitig ist es aber wirklich ein spaßiges Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt, ich habe nur angespielt, um mir ein bisschen den Controller zu demonstrieren zu lassen. Und das ist beeindruckend. Ab der allerersten Sekunde fühlt sich das ein bisschen an wie 4D-Kino, ne? Also wenn Sachen durch den Bildschirm fliegen auf dich zu und dann kommen die Geräusche quasi vom Fernseher auf dich zu, weil aus dem Controller, genau wie bei der PS4, auch wieder ein kleiner Lautsprecher, der ist da eingebaut. Und dann hörst du das Geräusch bei dir und die passende Vibration dazu. Kommt der Gegenstand von links nach rechts, dann vibriert das halt von links nach rechts rüber so. Du spürst förmlich, wie der Gegenstand an dir vorbeifliegt. Und das ist sehr genau. Also du spürst sogar Regenprasseln. So ganz leicht. Also du spürst den, Entschuldigung, als wollte ich es jetzt gerade demonstrieren, aber ich habe auf den Tisch geklopft. Wenn Astro Boy über bestimmte Oberflächen läuft, dann fühlt sich das auch anders an. Wenn der über Glas läuft, dann pickelt das so. Und wenn er über Gras läuft, ist es so weich. Und das spürst du dann am Controller. Das ist eine fantastische, nette Spielerei. Die Frage ist natürlich, machen die Spiele dann was draus? Viele Spiele werden ja für mehrere Systeme gleichzeitig entwickelt. Und du könntest theoretisch fundamentale Spielentscheidungen oder wie sich das Spiel anfühlt, wirklich in diesen Controller einbauen, müsstest das dann aber für jedes Spiel nochmal extra machen. Und wie weit willst du die Spielerbasis separieren? Willst du wirklich PC-Spielern sagen, hey, hier ist das Spiel, das macht euch bestimmt viel Spaß, aber mit dem Controller auf der PS5 wäre das viel besser. Das wollen die meisten Entwickler gar nicht. Was aber sein könnte, ist, die PlayStation hat als große Stärke, wie du gesagt hast, Exklusivtitel. Die haben in den letzten Jahren immer wieder mit die besten Exklusivtitel überhaupt rausgebracht. Komm, sei es von The Last of Us zu God of War und so weiter. Also bessere Exklusivtitel wird man nirgends finden. Und wenn die das ausnutzen, also sowohl die Vibrationstechnik als auch, was du gesagt hast, diese adaptiven Trigger, dann wird das fantastisch. Adaptive Trigger, das meint, das sind diese großen Schultertasten, die ihr auf den Controllern habt, die so wie so ein Abzug an der Pistole funktionieren. Und was die da eingebaut haben, ist, dass der Controller fließend, wie er möchte, den Widerstand verändern kann von diesen Triggern. Das kann so sein, dass sie fast gar nicht gehen, dass sie quasi stehen bleiben und du kannst da drauf drücken, wie du willst, es passiert nichts. Oder es kann eine Grenze mit drin sein, dass du eine gewisse Hürde überwinden musst, so wie der Abzug von der Pistole. Also das, bis du wirklich gedrückt hast, musst du also einen gewissen Widerstand überwinden und dann geht's leicht. Das kannst du simulieren. Du kannst Bogenschießen simulieren, also diese Anspannung. Du kannst auch einfach nur dafür sorgen, dass es wie ein Gaspedal langsam, aber stetig reingeht, aber nicht sofort von 0 auf 100. Solche Sachen kannst du damit simulieren. Das ist interessant. Das ist bei Astro Boy fantastisch. Ich hoffe, sie machen es auch bei den großen Exklusivtiteln.
Also es klingt wirklich richtig interessant. Das ist ja auch manchmal so mein Gefühl, so warum geht das nicht besser? Weil bei vielen Controllern ist es ja bei den Tasten immer nur so an oder aus. Also entweder du drückst ihn oder drückst ihn nicht. Aber manchmal, wenn zum Beispiel bei Schleicheinlagen, ich will bei einer Schleicheinlage nicht extra einen Schleichenknopf drücken, sondern ich will halt dadurch, dass ich vorsichtig den Controller bewege, dass sich meine Spielfigur dann auch dementsprechend vorsichtig durch die Spielwelt bewegt. Bei manchen Spielen gibt's das leider nicht. Insofern bin ich da sehr gespannt, ob das eventuell ein Schritt in die Zukunft ist. Was aber, wie du schon gesagt hast, liegt natürlich auch dran, oder das steht und fällt mit dem Ganzen, ob das von zum einen von der Community angenommen wird. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, mich nervt das, wenn der Controller die ganze Zeit am Vibrieren und am Kitzeln und was ist. Und natürlich, was du auch gesagt hast, ob es dann auch bei den Spielen dann integriert wird. Das war zum Beispiel bei der Wii U, die hat ja auch einen in Anführungszeichen innovativen Controller gehabt mit so einem integrierten Display. Aber mir fällt da spontan nur ein einziges Spiel ein, das wirklich dieses Feature genutzt hat. Und die meisten Spiele haben das gar nicht genutzt.
Aber, das ist die Basis für die Nintendo Switch. Also die Wii U war ein Misserfolg auch, also man hat sich nicht gut verkauft und war auch keine so krasse gute Konsole, kann ich nicht wirklich empfehlen. Aber auf diesem Prinzip aufbauend ist ja quasi Nintendo Switch entstanden und die ist eine Goldgrube für Nintendo. Also vielleicht so rum.
Vielleicht eine Generation später, ja genau. Wie bitte?
Bei der PS4 gibt es ja auch dieses Touchpad auf dem Controller. Das hat ja wirklich kaum jemand genutzt, geschweige denn sinnvoll genutzt. Ne? Also eine der sinnvollsten Use Cases, die mir einfallen, war, glaube ich, Metal Gear Solid 5, wo Kojima aus diesem Touchpad einfach zwei Knöpfe gemacht hat. Rechts und links. Und so, hey, statt diesen Touchpad jetzt als einen Knopf zu benutzen, machen wir doch einfach zwei Knöpfe draus. Da haben wir zwei Knöpfe mehr auf dem Controller. Also ich glaube, das war Metal Gear Solid 5. Und das finde ich, das war das einzig Sinnvolle, was man damit tun konnte. Groß, aber der neue hat ja auch dieses Touchpad und am Anfang habe ich gedacht so, oh Gott, trennt euch doch endlich davon, das will doch keiner benutzen. Aber mit diesem neuen Vibrationsmotor ist es tatsächlich so, wenn du über dieses Touchpad streichst, ne, also eine Linie zeichnest, spürst du die Linie, als würdest du in Sand reinmalen. So krass ist dieser Vibrationsmotor, du spürst, was du auf diesem Touchpad machst. Also wo du mit dem Finger gerade bist und wo du warst, das ist wirklich... Das kann man nicht beschreiben. Damit könnte man so viel tun. Keine Ahnung, ob sie es tun werden. Ich hatte noch keinen wertigeren Controller in der Hand. In meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe das Ding in der Hand gehabt und habe sofort gedacht, das Plastik, wie sich's anfühlt, wie es aussieht, ist auch nicht richtig weiß, sondern eher so ein gedämpftes Weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das wirkt einfach wertig. Du hältst es in der Hand und denkst so, ja, es ist schwer, es ist massiv, es fühlt sich gut an, es kann viel. Das ist ein krasser Controller. Muss aber zu meiner Verteidigung sagen, ich habe nie den Elite-Controller von Xbox in der Hand gehalten. Das ist eine Abwandlung, eine elitäre Version des normalen Xbox-Controllers, der eh schon ein fantastischer Controller ist, der für Shooter-Fans besonders gut geeignet ist, weil er Rückentasten hat und modifizierbare Analog-Sticks und sowas. Das ist ein tolles Gerät, glaube ich. Ich überlege mir, den zu kaufen für die Xbox Series X. Aber den hatte ich noch nicht. Und der soll sehr, sehr wertig sein.
Das behauptet ja das Marketing von Xbox auch, das sei der fortschrittlichste Controller der Welt. Was mir ein bisschen schwerfällt zu glauben, so was, wenn ich so das höre, was du da von dem DualSense-Controller von der PlayStation 5 erzählst. Naja, mal sehen. Ich finde übrigens, also es soll jetzt hier, wir wollen ja jetzt hier nicht über die beiden Konsolen werten. Jeder hat seine Vor- und seine Nachteile und beide haben ihre Existenzberechtigung. Es gibt allerdings eine Sache, da ist meiner Meinung nach, hat die PlayStation die Nase vorn, das ist nämlich der Name. Also PlayStation 5 ist einfach, weiß ich, okay, PlayStation 5 ist die neueste, ist der Nachfolger von der PlayStation 4, während Xbox Series X ist halt einfach ein scheiß Name. Und ich weiß nicht, ob das Urban Legends sind, ob das Gerüchte sind oder ob das stimmt. Es gab, muss, soll wohl einige Leute gegeben haben, die sich eben diese Xbox Series X bei den Internethändlern bestellen wollten und dann, weil der Name so doof ist, sich in der Version geirrt haben und dann irrtümlicherweise das Vorgängermodell bestellt haben.
Ja, die Xbox One X. Genau. Aber das ging um die Welt, die Nachricht, das stimmt, aber die muss man ein bisschen relativieren. Und zwar ging es gar nicht so sehr um Verkaufszahlen, sondern um Prozent. Um wie viel Prozent ist da quasi der Verkauf der One X in die Höhe geschnellt? Und anhand dessen, weil das relativ hoch war, ein paar hundert Prozent, hat man gedacht, ja, die haben sich alle verklickt. Kann ja auch sein, ne? Kann aber auch sein, dass sie sich gesagt haben, ja gut, dann ist ja jetzt ein guter Zeitpunkt, die One X billig zu kaufen. Kann auch sein. Nur diese Verkäufe sind halt um sehr viele Prozent angestiegen. Wenn du aber gar nicht so viele Konsolen zu diesem Zeitpunkt kurz vor der nächsten Generation verkaufst, dann brauchst du ja nur ein paar Verkäufe mehr, um diese Zahl in die Höhe zu treiben. Also ja, es ist passiert, es ist schwerwiegend passiert und haben jetzt abertausende Menschen eine One X versehentlich bestellt, statt eine Series X. Das würde ich jetzt bezweifeln.
Ich glaube, es ging da auch um die Zahlen der Rückrufe, also wie viele dann ihre Bestellung wieder storniert haben. Aber da will ich jetzt nichts Genaues sagen, weil ganz genau habe ich es nicht im Kopf. Okay. Aber wie wir gesagt haben, jede Konsole steht und fällt ja mit den Spielen. Die können noch so tolle technische Werte haben, wenn es einfach keine geilen Spiele gibt, dann interessiert das keinen. Mhm. Und ich kann
noch erklären, was du gesagt hast. Du hast ja richtigerweise gesagt, der Vorteil der PlayStation sind Exklusivtitel, weil die waren in den letzten Jahren immer toll. Und das Konzept von der Xbox ist aber ein anderes. Wenn du einen tollen Spielerechner hast, brauchst du eigentlich keine Xbox. Das klingt jetzt wie ein Vorwurf an die Xbox, aber das ist die Verkaufsstrategie von Microsoft. Microsoft möchte, dass du auf Windows oder auf Xbox spielst. Das ist die große Vision von denen. Und es ist auch egal, welches von beiden Systemen. Deswegen ist der System-Seller für die Xbox der Game Pass. Das ist für Filmfans, können sich das am besten ehesten so vorstellen, das ist Netflix für Spiele. Das ist ein ganz günstiges Abo, das kostet nur für die Xbox 10 Euro, nur für den PC 10 Euro, ich glaube für beide 13 Euro. Kostet einmal im Monat so viel und kannst du monatlich kündigen. So, und dieses Angebot beinhaltet 200 auch durchrotierende Spiele. Alle Microsoft-exklusiven Games, ab dem Zeitpunkt, wo sie rauskommen. Mittlerweile sogar alle EA-Spiele sind jetzt dazugekommen. Bestimmt kommen alle Bethesda-Spiele dazu, weil diese Firma hat Microsoft für einen Milliardenbetrag gekauft. Die machen Skyrim und die Fallout-Spiele und sowas. Und das ist ein Verkaufsargument. Das ist der Grund, warum ich, obwohl ich eigentlich auch so ein PlayStation-Jünger bin, mir zuerst die Xbox holen wollte. Also privat. Bevor ich jetzt habe ich beide da. Jetzt ist es leichter hergesagt. Aber als ich noch dachte, okay, ich kaufe mir das jetzt und was kaufe ich mir zuerst, wollte ich mir tatsächlich eine Xbox kaufen, weil ich den Game Pass auf dem PC spielen wollte. Auf dem Fernseher.
Es gibt aber auch noch den Game Pass Ultimate. Der ist ein bisschen teurer.
Ja, den habe ich gemeint mit 13 Euro, der ist für alles. Genau,
13 Euro, das ist dann für alles.
Und da ist neues Angebot, 30, ach egal. es ist ein echt gutes Angebot, kann man nichts sagen.
Die PlayStation hat aber auch so ein Konkurrenzangebot, das ist die PlayStation Plus Collection. Da gibt es kostenlos für alle PlayStation Plus, die ist kostenlos für alle PlayStation Plus Nutzer, kostet ansonsten 5 bis 9 Euro im Monat. Und da gibt es auch alle PS4-Spiele für die PS5. Weil die PS5 ist ja nicht abwärtskompatibel, wenn ich das richtig gesehen habe.
Nicht ganz. Ich kann das ein bisschen besser erklären, witzigerweise, weil ich sag jetzt mal vorsichtig Werbung, weil ich habe da neulich Werbung für gemacht, in einem ganz anderen Video auf meinem YouTube-Channel. Aber deswegen weiß ich das. Die PlayStation Plus Collection ist, wenn du PS-Abonnent bist, dann kriegst du für die PlayStation 5 kannst du 20 Spiele von der PS4 auf der PS5 spielen, einfach so. Also die musst du dann nicht vorher schon besessen haben oder so, sondern hast diese 20 Spiele zur Auswahl. Und das sind richtig geile Spiele. Das ist God of War, das ist Last of Us 1 und 2, das ist Uncharted. Es gibt, also wenn du günstig auf der neuen Konsole spielen willst, auf den neuen Konsolen, dann gibt's keine besseren Alternativen, meiner Meinung nach, als das PlayStation Plus Abo, das du ja auch monatlich nur buchen kannst, wenn du möchtest, musst nicht so viel Geld ausgeben, und den Game Pass. Diese zwei Sachen sind unfassbar günstig und sehr gut fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man da an Spielen kriegt, ist unfassbar.
Lohnt sich natürlich aber in erster Linie für die Leute, die halt viele Spiele spielen. Also wenn du halt das, nur das eine Spiel hast, in das du Stunden um Stunden steckst, dann lohnt sich das natürlich weniger. Ich habe eben gerade Mist erzählt, also natürlich ist die PlayStation 5 abwärtskompatibel. Das war nicht ganz richtig. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir von Jules schon so lange nichts mehr gehört. Deswegen würde ich mal sagen, du bist noch da, Gott sei Dank. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten Thema, zum eigentlichen Hauptthema, nämlich die Spiele für Filmfans, würde ich jetzt mal den Jules vorziehen. Was ist denn hier deine Empfehlung für die neue Konsolengeneration?
Ich habe mir jetzt drei Spiele ausgesucht, die ich
besonders empfehlen
würde. Die sind, die gibt's jetzt für die neuen Konsolen, aber die sind teilweise halt auch schon ein bisschen älter, ne?
Das macht nichts.
Nämlich das eine, was ich auf jeden Fall jedem PlayStation-Besitzer empfehlen würde, ist God of War. Das kam 2018 im April ursprünglich raus. Und ist wirklich für mich eins der besten Spiele der letzten Jahre, hat eine unfassbar fesselnde Story, die ich so niemals erwartet hätte von dem Spiel und auch ein sehr, sehr cooles Kampfsystem, was echt Spaß macht. God of War allgemein ist ja schon eine etwas ältere Serie auf der PlayStation. Gab es auch schon vorher diverse Teile, drei Hauptteile und dann noch diverse Ableger. Handelt von Kratos, einem griechischen Krieger, der von dem Kriegsgott Ares verraten wird und dann seine Familie verliert. Und die ursprüngliche Handlung von God of War ist eigentlich, dass Kratos eben dafür Rache nehmen will. Und in den ersten drei Teilen schnetzelt man sich deswegen durch die griechische Mythologie und nimmt es damit diversen Göttern und anderen mythologischen Wesen auf, die man halt dann in Bosskämpfen besiegen muss. Das Ganze so nach dem Hack-and-Slay-Action-Prinzip. Das heißt, es ist sehr schnell, man tötet sehr, sehr viele Gegner, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Und ja, macht dann bestimmte Kombos, schaltet neue Fähigkeiten frei. Ja, so ein klassisches Hack-and-Slay eben. Und God of War von 2018, heißt auch wirklich nur God of War, so wie theoretisch der erste Teil, ist eine Neuerfindung dieser Reihe, aber es erzählt schon die Geschichte weiter. Mhm. Aber es ist sehr, sehr anders. Denn das neue God of War ist jetzt wirklich ein Third-Person-Action-Adventure. Das heißt, wir schauen Kratos über die Schulter, wir sind viel näher dran und wir sind umgezogen in die nordische Mythologie. Denn im God of War-Universum ist es so, dass quasi die jeweilige Mythologie mit den jeweiligen Göttern lebt wirklich an dem Ort, an dem das Spiel geografisch stattfindet. Das heißt, Kratos ist eben von Griechenland in die nördlichen Regionen umgesiedelt und dort sind eben die Götter der nordischen Mythologie jetzt am Werk. Das heißt, wir haben komplett das Setting gewechselt, es befindet sich aber trotzdem noch in einer zusammenhängenden Story und es ist wirklich der Kratos, den wir schon aus den Teilen davor kennen, der jetzt sehr viel älter geworden ist, ein bisschen weniger wütend und der vor allem jetzt einen Sohn hat namens Atreus. Und der Sohn ist halt ein fester Bestandteil der Story, denn der begleitet uns das gesamte Spiel über auf unserer Mission, die Asche seiner verstorbenen Mutter, die ist direkt am Anfang des Spiels, also die sieht man nie, die ist direkt tot von Anfang an. Und sie möchte gerne auf dem höchsten Berg soll ihre Asche verstreut werden und die Reise dorthin ist im Grunde die Geschichte des ganzen Spiels, wird aber sehr, sehr interessant dann mit der gesamten nordischen Mythologie verwoben, es gibt immer mehr Querverweise und es steckt ein bisschen mehr dahinter als einfach nur diese reine Reise. Das ist halt die Story, die wirklich sehr emotional, sehr cool gemacht ist, mega gut inszeniert ist, hat mich wirklich richtig mitgenommen. Und das Gameplay, der Gameplay-Loop und auch wie sich das Spiel spielt, ist so motivierend und cool, dass ich wirklich sagen muss, God of War war wirklich seit langer, langer Zeit mal wieder so ein Spiel, wo ich wirklich süchtig nach war. Ich bin nämlich wirklich, ich bin ja als Streamer bin ich so recht diszipliniert, was Spiele angeht, weil ich streame ja jetzt nicht einfach jeden Tag nonstop, aber ich spiele ja trotzdem dann die Spiele immer nur in meinen Streams weiter. Das heißt, ich kann ganz gut halt ein Spiel zocken und dann zocke ich halt erst nächste Woche weiter oder erst in 3 Tagen weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, so wirklich diese Sucht, dieses Gefühl kenne ich kaum noch. Aber bei God of War war es wirklich seit langer, langer Zeit mal wieder dieses Gefühl, fuck, ich will unbedingt dieses Spiel weiterspielen. Ich möchte alles andere stehen und liegen lassen und jetzt einfach weiterzocken, bis ich fertig damit war. Und das habe ich dann wirklich in wenigen Tagen sehr exzessiv durchgezockt. Und es war eine unfassbar coole Erfahrung. Deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt schon für kommendes Jahr ein Nachfolger, nämlich God of War, ja, keine Ahnung, ob es dann God of War 2 heißt, auf jeden Fall, es wird einen neuen Teil geben. Der kommt nächstes Jahr, Stand jetzt. Haben sie bisher aber nur einen kleinen Teaser bei dem PlayStation-Event gezeigt zu. Aber da freue ich mich wirklich extrem drauf. Und was auch sehr interessant ist, ist übrigens, Alana Pierce hat gestern auf Instagram bekannt gegeben, dass sie jetzt Writerin für Santa Monica Studio ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Okay, ich kenne jetzt beide Namen nicht. Was hat es denn mit den Santa Monica Studios auf sich?
Also das Santa Monica Studio ist das Entwicklerstudio von God of War und die Alana Pierce, die ist halt eine relativ bekannte Journalistin, die hat für IGN unter anderem gearbeitet, hat auch einen YouTube-Kanal und ist halt eine sehr große Gaming-Influencerin. Die macht eigentlich auch immer die ganzen Events, wenn es irgendwie irgendwelche Vorstellungen auch teilweise von Microsoft oder so gibt, dann moderiert sie da oft mit oder ist da als Expertin zu Gast. Also sie ist einfach eine bekannte Persönlichkeit in der Gaming-Branche, aber bisher halt immer journalistisch Influencer-mäßig und deswegen fand ich es mega spannend, dass sie jetzt für quasi als Writerin auf die andere Seite wechselt und für God of War wahrscheinlich dann schreiben wird. Also fand ich ein sehr interessanter und cooler Karrieremove. Übrigens Santa Monica Studio sonst halt auch gerade deswegen geil, weil eben der quasi der Chefentwickler von Santa Monica Studio, der Creative Director ist Cory Barlog und der ist halt auch eine sehr, sehr coole Persönlichkeit. Der ist ja auch durch God of War jetzt so ein bisschen in den Öffentlichkeitsfokus gerückt, unter anderem, weil es so ein virales Video von ihm auf YouTube gab, wo er die ersten Bewertungen zu God of War liest und dabei anfängt zu weinen und halt so dankbar dafür ist, dass das Spiel halt so extrem gut ankommt, weil es halt wirklich bei einer, ich glaube, 94, 95 dann auf Metacritic direkt war zum Start, was halt sehr, sehr gut ist. Und da ist er so ein bisschen bekannt geworden und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, auf YouTube die Dokumentation Raising Kratos zu gucken. Von dem PlayStation-Kanal. Ich glaube, die ist auf dem offiziellen PlayStation-Kanal. Einfach mal Raising Kratos eingeben. Das ist eine unfassbar geile Dokumentation über die Entwicklung von God of War, wo man halt wirklich richtig hinter den Kulissen ist, wo man halt sehr, sehr viel natürlich über Cory Barlog, auch über sein Privatleben erfährt und was der so alles erlebt während so eines Entwicklungsprozesses. Aber man ist zum Beispiel auch hinter den Kulissen während der E3, ich glaube 2016 oder 2017 müsste es sein, ich habe das Zeitgefühl ein bisschen verloren. Jedenfalls bei der Präsentation, wo man das erste Mal wirklich Live-Gameplay von God of War gesehen hat, was wirklich live gespielt wurde. Und ich war sogar in diesem Saal, weil ich auf der E3 glücklicherweise sein durfte damals. War mega krass, ein riesiger Theatersaal, wo das PlayStation die Pressekonferenz stattfand. Und da spielt halt Cory Barlog live und du siehst halt, wie nervös er ist, weil du spielst halt zum ersten Mal dein Spiel live vor Leuten und es muss klappen. Es darf nicht abstürzen. Die Doku hat mich wirklich richtig, richtig inspiriert. Wenn man mehr über Spieleentwicklung wissen will, auf jeden Fall gucken. Raising Kratos auf YouTube.
Und warum empfiehlst du dieses Spiel jetzt God of War gerade Filmfans?
Einmal, weil es halt sehr filmisch inszeniert ist. Also es ist halt, es hat tickt halt dieselben Boxes, Entschuldigung für den Anglizismus, wie halt ein guter Film, meiner Meinung nach, ein guter Fantasy-Film. Es ist halt filmisch inszeniert, es hat einen tollen Soundtrack, die Dialoge sind halt unglaublich gut geschrieben, das Voice-Acting ist unglaublich gut, Und natürlich nordische Mythologie, gibt's ja auch viele Filme drüber. Ich denke, dass auch das was ist, wo viele Leute sich mit identifizieren können, die eben eigentlich Filme dieser Art gucken, um dann halt zu sehen, wie man halt selber in so eine Welt dann eintaucht und in dieses Fantasy-Universum. Und der Sprecher im Englischen von Kratos ist auch ein bekannter Schauspieler, über den weiß Marco, glaube ich, mehr als ich.
Ich bin kein Stargate-Fan. Ich hasse Stargate sogar. aber egal, der macht das super. Das ist der,
Boy.
Ihr wisst schon, der von dem Symbionten besessene in Stargate. SG-1. Der Große. Ich muss zugeben, ich habe das noch nie gespielt. Ich habe God of War nie gespielt, obwohl ich tierisch Lust drauf hatte und habe mich einfach gefreut, dass ich in der PlayStation Collection das einfach nachholen kann. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber ich kann dir sagen, warum ich es unbedingt spielen will, weil das hat nämlich genau mit diesen filmischen Gründen zu tun. Obwohl es ein Hack and Slay ist, und das heißt ja in der Regel, meistere ein Kampfsystem, schlachte möglichst viele Gegner ab, das war's. Ja? Obwohl es nur, in Anführungsstrichen, ein Hack and Slay ist, ist es sehr, sehr, sehr story-driven. Es ist voller Dialoge, es ist sehr herzlich erzählt, es nimmt sich super viel Zeit für die Geschichte. In ruhigen, vielen ruhigen Momenten, nicht in diesen Zwischensequenzen, wie man es sonst aus Spielen kennt, das geht alles sehr flüssig ineinander über, wie eine große Geschichte am Stück erzählt. Und das hat einen ganz inszenatorischen Hintergrund. Das Spiel ist ein One-Shot. Das ist ab der allerersten Sekunde, gibt es keinen sichtbaren Schnitt im kompletten Spiel. Die Kamera ist immer da und dynamisch. Ob sie jetzt in die Nahe geht wegen einem Dialog oder ob sie weiter wegfährt oder fast schon Vogelperspektive, so wie Julius gesagt hat. Es ist immer die gleiche Kamera und sie fährt durch das ganze Spiel. Und es gibt kein Spiel in der gesamten Spielegeschichte, das so filmisch einen One-Shot inszeniert hat. Es gibt den Ansatz in Ground Zeroes von Hideo Kojima, also Metal Gear Solid 5, was man zuerst davon released hat. Das war auch ein One-Shot von Anfang bis Ende, aber das ist ein 2-Stunden-Spiel. Und ja. Den Ansatz hat er noch mit drin in Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, das große Spiel dann. Aber auch da viele One-Shots, aber nicht ein One-Shot, der durch das ganze Spiel geht. Und das ist aber God of War. Und das hat es vorher noch niemals gegeben. Und dazu gibt es auch sehr coole Featurettes, auch auf YouTube zu finden, wenn man da mal danach sucht, God of War und Kamera, wo sie das auch erklären. Auch diesen Anspruch, das zu machen und wie sie es gedreht haben. Also eigentlich haben sie es auch wie einen Film gedreht. Mit Motion Capture Darstellern, mit einer digitalen Kamera. So ähnlich wie sie Tim und Struppi gedreht haben von Peter Jackson und Steven Spielberg. Ein sehr ähnliches System. Und deswegen wirkt es auch so filmisch, weil es wie ein Film inszeniert ist und sich gleichzeitig wie ein Spiel spielt, aber durchgehend und es verschmilzt komplett miteinander.
Das ist auf jeden Fall ein sehr starker Beitrag jetzt hier für Spiele für Filmfans. Marco, du musst jetzt gegenhalten. Was hast denn du für ein Spiel für Filmfans? Was stellst du vor?
Dann fangen wir doch mal was super Aktuellem an. Der Übergang mit der Kamera wäre eigentlich jetzt cool gewesen, Last of Us Part 2 vorzustellen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ich stelle jetzt vor Spider-Man Miles Morales. Weil das ist jetzt das Spiel, das sich auf der PS5, also das die PS5 für mich wirklich so ausgekostet hat, was Grafik angeht. Raytracing kann ja die PS5 und auch die Xbox Series X. Für Nichtspieler kurz erklärt, das ist ein neues, was neue Grafikkarten können, nämlich, dass sie Lichtberechnungen viel realistischer machen können. Da kannst du quasi auf kleinsten Flächen oder auf großen Flächen kannst du realistische Lichtspiegelung darstellen.
Also realistisch heißt in dem Fall Echtzeit. Das ist ja Echtzeit, das Besondere an Raytracing, dass wirklich, du siehst halt in einem Schaufenster genau das, was vor diesem Schaufenster passiert. Mhm. Da muss man aber dazu sagen, dass Digital Foundry rausgefunden hat, dass das bei Spider-Man fake ist.
Also ja, es gibt bei Raytracing gibt's viele Tricks. Dazu hat der Kollege Fritz ein YouTube-Video gemacht, das ja, ich an der gucken. Stelle sehr empfehlen möchte, weil Raytracing hat sehr oft auch mit einer gewissen Reichweite zu tun. Also wie weit man wirklich echtes Raytracing benutzt und ab wann man es faked. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Miles Morales ist, aber es sieht sehr echt aus. Also ich war wirklich sehr beeindruckt von der Grafik und wie das alles ist. Um sich das anders vorzustellen. Ihr kennt ja diesen berühmten Shot, den man in sehr vielen Filmen sieht, bestimmt auch Matrix irgendwo, wenn man eine Türklinke aus der Nähe abfilmt, dann sieht man die Hand, wie sie zu dieser Türklinke geht, schon in der Spiegelung, in der Türklinke, in der blitzblanken Türklinke. Aber das Licht ist natürlich sehr komisch gebrochen, weil die Türklinke, gerade amerikanische Türklinken, sind ja so rund. Und dann bricht es das Licht so komisch auf wie eine Lupe oder sowas, also es verzerrt das Licht. Und das ist halt, das wäre in Wirklichkeit extrem schwer zu berechnen das ist im Spiel sehr schwer zu berechnen. Im Film ist es leicht abzufilmen. Aber durch die Raytracing-Technologie geht das in Echtzeit und sieht halt echt aus. Das sieht halt einfach nur echt aus, aus der Nähe betrachtet zumindest. Und das ist Wahnsinn. Also gibt es ja auch ein anderes Spiel, Watch Dogs zum Beispiel, kann man, wenn man im richtigen Ort steht, kann man im Fotomodus des Spiels, kann man da Fotos machen, da kannst du es nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden. Obwohl das eigentliche Spiel gar nicht so aussieht. Also erst recht nicht die Spielfiguren. Aber das ist auch dank Raytracing möglich. Also grafisch ist es sehr beeindruckend, Miles Morales. Für mich interessant, ich habe das Original Spider-Man-Spiel nicht gespielt, das Hauptspiel. Das war ja auch ein PS4-Exclusive. Das kann ich jetzt nachholen, weil für die PS5 die Version ist halt das Hauptspiel plus dieses Add-on, diesen DLC, dieses Spin-off, dieses Standalone, wenn man so möchte, Spider-Man Miles Morales, wo man eben nicht Peter Parker spielt, sondern den schwarzen Spider-Man aus den Comics, Miles Morales. Und ich habe unmittelbar, bevor ich das Spiel gespielt habe, habe ich zum ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, den Film gesehen, weil er jetzt auf Netflix gerade ist, Spider-Man Into the Spider-Verse, oder wie in Deutschland heißt, A New Universe. Der soll ja sehr gut sein. Und ich habe ihn mir angeschaut und er ist fantastisch. Er ist wirklich fantastisch. Das ist ein fantastischer Animationsfilm. Höchstwahrscheinlich einer der besten Superheldenfilme der letzten Jahre. Da ist er ganz weit mit oben. Grandios. Vielleicht sogar der allerbeste Spider-Man-Film von allen. Und da zähle ich auch die alten Sam Raimi-Filme dazu und Spider-Man 2, den ich vielleicht sogar noch ein bisschen besser finde. Großartiger Film. Und das Spiel Spider-Man Miles Morales hat nichts mit diesem Film zu tun. Aber beide basieren ja auf der gleichen Comicvorlage. Und du erkennst sehr viele Parallelen. Auch inszenatorisch fühlt sich da vieles sehr ähnlich an. Und es ist für mich ein sehr flüssiger Übergang gewesen von, ich gucke jetzt auf Netflix Spider-Man Into the Spider-Verse und spiele direkt danach Spider-Man Miles Morales. Und das fühlt sich wie in einem Rutsch an.
Fantastisch. Das ist doch absichtlich auch so released worden. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das kam genau an dem Tag, wo genau an dem Release-Tag wirklich von Miles Morales kam halt bei mir auf Netflix das Pop-up, dass es jetzt ein New Universe gibt.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe schon vor Wochen oder vielleicht sogar Monaten gelesen, dass es halt auf Netflix kommt. Aber das war halt ein amerikanisches Startdatum. Und ich habe gedacht, ja, ich bin halt leider in Europa und bestimmt kommt das nicht am 1. November raus. Nee, hatte mich getäuscht. Ich habe am 1. November festgestellt, holy shit, das Spiel, hier, der Film ist jetzt auf Netflix. Ich kann ihn endlich mal nachholen. Weil ich habe wirklich mit mir gehadert, ob ich eine Blu-ray kaufen soll, weil ich ihn halt im Kino verpasst habe. Und ja, erstens, der Film ist super und zweitens, das Spiel setzt das perfekt fort.
Also, ich kann zu dem Film übrigens mal einen Marco-Fun-Fact droppen. Einmal in meinem Leben habe ich die Chance dazu.
Ja.
Weißt du, wie sie das erreicht haben mit den, also es wird ja in dem Film, tritt ja ein älterer Spider-Man auch auf. Und sie haben das erreicht, dass ihn als etwas erfahrener darzustellen, sind seine Bewegungen in 30 FPS, während die von Miles in 15 FPS gerendert werden.
Ach echt?
Und dadurch wirken halt seine Bewegungen etwas flüssiger und das stellt halt dar, dass er etwas erfahrener ist.
Ach, finde ich cool.
Die Framerate ändert sich aber auch im Laufe des Films. Nämlich dann, wenn Miles Morales dann an Erfahrung gewinnt und mehr in die Rolle des Spider-Mans hineinfindet, dann erhöht sich auch bei ihm die Framerate. Und das führt eben dazu, dass seine Bewegungen flüssiger sind. Also,
ach, Wahnsinn. Ja. Geiler Fact. Aber ich kann sagen, Miles Morales läuft von Anfang an super flüssig auf der PS5. und es hat einen fantastischen Fotomodus. Also, das ist ja sowieso so ein neues Ding, dass viele Spiele, die besonders cinematografisch und toll aussehen, haben alle einen Fotomodus. Du drückst quasi Pause, dann gibt's einen extra Modus, dann kannst du sagen, hier, Fotomodus, und dann hast du nicht mehr das Spiel, sondern das Spiel ist eingefroren, die Spielwelt ist eingefroren, und du kannst ganz frei eine Kamera bewegen, Objektiv auswählen, Filter dazuschalten, du kannst alles Mögliche machen, Effekte noch dazu knallen. Und Spider-Man Miles Morales hat einen fantastischen Fotomodus mit künstlichen Lichtquellen und sehr schönen Filtern. Ich selber bin halt nur nicht geduldig genug dafür. Aber ich habe einen einzigen Shot 5 Minuten lang eingerichtet. 5 Minuten lang oder 10 Minuten lang. Hab den mir exportiert und auf Instagram gepackt. Und der sieht wirklich geil aus. Und ist jetzt mein Handy-Hintergrundbild. Und es gibt einige Influencer, die Bilder gemacht haben und sogar halt sowieso Fotokünstler, die sich auf Fotomodi spezialisiert haben, bei Last of Us oder bei Ghost of Tsushima oder eben jetzt bei Spider-Man Miles Morales, die fantastische Bilder gezaubert haben.
Ich also, wenn man das Spiel für sonst spielen will, dann unseres Kollegen Michael Obermeier, nämlich at Game Overmeier, denn der hat auch eine Fotostrecke zu Spider-Man Miles Morales veröffentlicht. Und Michi ist ja so ein richtiger Fotofreak. Der macht ja wirklich, also der macht ja mehr verbringt ja mehr Zeit im Fotomodus, als er tatsächlich die Spiele spielt.
Das wusste ich gar nicht.
Das ist Irrsinn. Keine Ahnung. Das ist Irrsinn. Also Ghost of Tsushima und Spider-Man hat er zwei Fotostrecken in den letzten Wochen gemacht. Unfassbar gut. Spielst du denn auf dem Performance-Modus oder auf dem Grafik-Modus? Weil ich fand, der Performance-Modus zeigt ja, also ist ja mit 60 FPS wirklich butterweich, aber da sind dann wirklich die Raytracing-Effekte leider größtenteils deaktiviert.
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man das einstellen muss bei der PS5.
Dann, okay, das kannst du auswählen. Wenn es so gut aussieht, hast du wahrscheinlich den Grafikmodus, der dann in 30 FPS, glaube ich, läuft. Aber stell mal auf den Performance-Modus und wunder dich mal. Oder mach vielleicht besser nicht, weil dann findest du, das Alte fühlt sich sehr langsam an.
Ja, es kann sein. Man muss dazu sagen, die Geschichte wollte ich eigentlich, ich habe mich ganz am Anfang vom Podcast angedeutet und habe sie jetzt gar nicht erzählt, dass es zu meiner Konsolengeschichte eine eigene Geschichte gibt. Ich habe einen beschissenen Fernseher. Ich habe wirklich einen beschissenen Fernseher, einen alten Samsung, der den großen Vorteil hat, weil deswegen fragen mich immer meine Zuschauer immer mal wieder, ohne Scheiß, auf Instagram, was für ein toller Fernseher das ist, wie der heißt, wo man den kriegt. Der sieht halt nur gut aus, weil er so niedrige Bezels hat, also ganz dünnen Rand. Ein alter, beschissener Samsung-Fernseher, ist bestimmt 10 Jahre alt oder so, das Modell halt 10 Jahre alt. Ich selber habe ihn vor 6 Jahren gekauft oder so, weil er günstig war. Und der kann halt nur 1080p. Und der kann auch nur, der käme nie auf 120 Bilder pro Sekunde, sondern das kann er nur so faken. Ne? Deswegen macht natürlich der Grafikmodus total Sinn. Und weil ich aber so einen blöden Fernseher habe und obwohl ich super cinephiler Mensch bin, mir so denke so, ja, gemessen am Abstand, den ich zum Fernseher sitze und er ist ja 55 Zoll groß und so, wollte ich mir keinen besseren Fernseher in den nächsten Jahren kaufen. So, der nächste Fernseher, den ich kriege, das ist ein 4K, eine Tapete, also wirklich so ein ganz hauchdünner, den ich mir in die Wand klebe, aber mir jetzt einfach nicht leisten kann, deswegen mir nie einen gekauft habe. Das war mein Plan. Und deswegen wollte ich mir eine Xbox Series S holen, weil die auch Raytracing kann und nur 1080p. Aber ansonsten hält sie ja mit der X einigermaßen mit. Und deswegen wollte ich mir eine Xbox Series S kaufen. Jetzt habe ich aber zwei Testgeräte zu Hause. Einmal die Xbox Series X und einmal die PS5. Aber einen beschissenen Fernseher. Und deswegen will ich mir zum Cyber, wie heißt es nochmal, Richtung Black Friday werde ich jetzt doch mal.
Cyber Monday.
Nee, gibt's auch, ne? Den gibt's aber auch. Cyber Week, es gibt Cyber Month sogar, glaube ich. Es gibt alles Mögliche. Es gibt nicht nur den Black Friday, aber ich wollte mir Richtung Black Friday dann doch mal den Dagobert Duck Guides weglassen und mir einen neuen Fernseher gönnen. Weil es ist so eine Verschwendung, dass ich zwei krasse Konsolen zu Hause stehen habe, aber die das nicht auskosten kann. Das ist
blöd. Ja, sag Bescheid, wenn ich dir eine Empfehlung geben soll.
Ach stimmt, du bist ja gut dabei. Lass uns mal im Anschluss vom Podcast noch mal kurz quatschen, dann muss ich dir was erzählen.
Also ich werde mir, glaube ich, erst einen neuen Fernseher kaufen, wenn der Fernseher wirklich einfach kaputt ist, weil bin halt sehr, sehr
sparsam. So einer bist du.
Sehr sparsam. Ja. Und ich werde mir auch wahrscheinlich keinen 4K-Fernseher kaufen, weil meine Wohnung dafür einfach zu klein ist, weil du musst ja dementsprechend dann auch weit entfernt von so einem 4K-Fernseher sitzen. Übrigens nochmal zu Into the Spider-Verse zurück. Wie gesagt, der läuft jetzt eben auf Netflix. Ich habe ihn noch nicht geguckt, habe ihn aber auf jeden Fall auf meiner Liste. Wenn ihr ihn auch noch nicht geguckt habt und vielleicht zur Einstimmung, möchte ich euch da unser Giga TV Mac-Video empfehlen. Das sind die 6 neuen Spider-Man. Das Video verlinke ich euch dann auch unten in den Shownotes. Wenn ich das Gespräch jetzt eh schon mal an mich gerissen habe, würde ich dann auch einfach mal über meinen Pick reden. Denn wir haben jetzt einmal Cinematisches für Wikinger-Fans, sage ich mal, Cinematisches für Superhelden-Fans. Und dann schlage ich jetzt was vor, was Cinematisches für Horror-Fans, nämlich Until Dawn von Supermassive Games aus dem Jahr 2015. Die Geschichte ganz kurz, 8 Freunde treffen sich in einer Berghütte, dann passieren schlimme Dinge, das ist kein Spoiler, und die jungen Leute müssen bis zum Morgengrauen überleben, deswegen auch der Titel eben Until Dawn. Und das ist für Fans von Teenie-Slasher-Horrorfilmen. Das ist natürlich alles ziemlich überzeichnet und also die ganzen einzelnen Figuren sind natürlich teilweise auch übelste Klischees. Das ist aber, glaube ich, schon von den Machern so eingepreist. Es ist so vom Spielgefühl her, es ist so ein bisschen wie die Telltale-Spiele, also es ist so eine Art interaktiver Film mit Quicktime-Events und einem Entscheidungssystem. Und das ist eben auch der Witz an dem ganzen Spiel. Es hat nämlich einen relativ großen Wiederspielwert, weil ich denke mal, am Anfang wird man so das wahrscheinlich noch so spielen, dass man versucht, jeden zu retten und möglichst das in Anführungszeichen beste Ende zu kriegen. Aber dann, wenn man es dann mal geschafft hat, dann wird man das wahrscheinlich noch einmal durchspielen und möglichst viele sterben lassen. Denn wie gesagt, einige sind halt echt auch die typischen arroganten Teenie-Schönlinge. Und die mal eben ins Messer zu laufen zu lassen, kann ja auch ganz witzig sein. Und das Spiel hat eben eine wirklich fantastische Atmosphäre, diese Berghütte, wenn da der Strom ausfällt und das Mondlicht durch die Jalousien reinfällt, großartig. Die Entwickler haben das Spielprinzip dann übrigens weitergeführt mit der Dark Pictures Anthology. Allerdings muss ich sagen, deren erster Teil, Man of Medan, den fand ich jetzt nicht so gut wie Until Dawn. Deswegen würde ich eher Until Dawn empfehlen.
Der ist aber sehr interessant mit seinen Multiplayer-Modi, weil da gibt es ja auch jetzt seit wenigen Wochen gibt es ja den zweiten Teil, Little Hope.
Genau.
Und die sind ja deswegen interessant, weil du halt einmal diesen Horror-Night-Modus hast, wo du halt mit 5 Leuten zusammenspielen kannst und den Controller immer weiter reichst und jeder spielt einen Charakter.
Mhm.
Das finde ich halt recht witzig. Und was ich demnächst unbedingt mal im Stream ausprobieren wollte, war der sogenannte Shared-Story-Modus. Denn das ist quasi dann ein 2-Spieler-Multiplayer-Modus, wo 2 Leute immer parallel 2 Charaktere spielen, aber nicht voneinander wissen und quasi dann sich gegenseitig beeinflussen. Also der eine kann dann ja irgendwas zum Beispiel machen, dass er überlebt, aber der andere dann Probleme kriegt und umgekehrt. Und man kann sich selber entscheiden, ob man zusammenarbeitet oder gegeneinander.
Witzig. Spielt man denn dann auch in der gleichen Szene? Manchmal teilen die sich ja auf, diese Teams.
Nee, ich glaube, du spielst halt dann die Szenen, die parallel laufen.
Okay.
Und jeweils einer spielt dann das eine und der andere spielt das andere. Und das aber nimmt dann Einfluss aufeinander. Ich habe Little Hope selber noch nicht gespielt, aber wollte diesen Modus unbedingt mal irgendwie im Dezember noch mal im Stream oder so mal ausprobieren, weil das ist ja ein super lustiges Prinzip, ja, finde ich.
Vor allem, wenn man eben, wie gesagt, nicht weiß, wer ist.
Das ist tatsächlich. Ja. Und das Geile bei Until Dawn, vielleicht noch ganz kurz, was für mich persönlich war halt, die einfach, wie es anfängt und du so denkst, so, okay, das wird halt so ein richtig, richtig Klischee-Teenage-Horror-Drama. So ein Slasher halt.
Ja.
Und wie aber die Geschichte am Ende halt durchdreht und es dann doch alles komplett anders ist. Das fand ich schon sehr, 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 sehr cool. Also es ist so viel mehr als das, was es eigentlich von der ersten Szene an zu sein scheint.
Ja.
Muss man, glaube ich, dazu auch sagen, von den Leuten, die sich am Anfang ein bisschen abschrecken lassen davon. Da hängt ein bisschen mehr noch dran.
Es hat so einen gewissen Mystery-Touch, das Ganze.
Und es spielt Rami Malek mit.
Ja. Ich wollte es auch schon sagen, ja. Der Oscar-Preisträger spielt da mit. Aber und also er sieht auch so aus. Er spricht nicht nur eine Figur oder so, sondern all die Darsteller, sie sehen auch den richtigen Darsteller nachempfunden. Das macht noch mehr zum interaktiven Film. Ich habe Hayden Panettiere, spielt die auch mit? Kann das sein?
Hab ich das richtig gehört? Der Rami ist der bekannteste von denen. Die anderen, die kannte ich gar nicht so sehr, muss ich gestehen.
Aber Hayden Panettiere ist doch die aus Heroes, aus der Serie.
Auch die Serie habe ich nicht geguckt. Nochmal, Hayden, doch, du hast recht. Hayden Panettiere, das ist die schon die zweite große Heldin des Ganzen. Ja,
die Ex von dem einen Klitschko.
Genau.
Ja, die spielt da auch mit. Und was ich cool finde, um so mal Filmfans zu münzen, es fühlt sich ja trotzdem am Anfang an wie so ein Teenie-Slasher.
Mhm.
Und es ist immer leicht, wenn man zu Hause sitzt mit dem Popcorn und alle lachen dann darüber, weil jemand in den Keller rennt statt die Tür raus. Aber hier bist du halt derjenige, der es entscheidet. Und du bist dann der die dummen Entscheidungen trifft. Und ich finde, in der Panik macht man schon nicht immer die cleversten Entscheidungen.
Genau.
Ich habe da ein relativ cooles Video von so einem YouTube-Kanal. Mir ist der Name gerade entfallen, aber der hat darüber gesprochen, wie sich Horror in Spielen verändert. Und vielleicht
Filmen. Das ist voll der geile Kanal, aber mir fällt auch nicht ein.
Wenn mir der Name einfallen würde, würde ich den jetzt pluggen. Aber
aber genau da habe ich dann Until Dawn auch empfohlen, tatsächlich.
Ja.
Ja, in diesem einen Video über Horror, mein vorletztes Video.
Und ich habe das vorhin ja auch schon angedeutet, also es kann tatsächlich auch wirklich so sein, wenn du dich dumm anstellst, dass dann halt dein Charakter nicht überlebt. Anders jetzt als bei zum Beispiel Telltale, da ist es ja in der Regel schon so, dass die Figuren an vorgegebenen Stellen sterben. Und Until Dawn ist da ein bisschen interaktiver. Genau.
ein bisschen mehr wie das Spiel Heavy Rain, ne? Also wo,
ja,
wo auch Figuren mittendrin sterben können, aber die Geschichte sinnig weitergeht. Und das ist erzählerisch halt krass, wie gut das funktioniert. Oder ich liebe zum Beispiel Heavy Rain, aber ich hatte eine mega beschissene Geschichte, weil meine Hauptfigur, also meine Lieblingsfigur, zu früh gestorben ist und ich die anderen durchgezogen habe. Da war die Geschichte am Ende ein klassischer 0-15-Thriller. Und das hat mich immer geärgert, aber gleichzeitig war das die Geschichte, die ich selber erlebt und miterzählt habe. Deswegen habe ich es dabei belassen und es nicht nochmal gespielt. Mhm. Und sowas kann halt Until Dawn auch. Deswegen ist das für Filmfans eine besondere Erfahrung, weil man sich entweder einen geilen Film oder einen sehr schlechten Film zusammen macht, zusammenspielt.
Mir fällt jetzt keine Überleitung zu deinem nächsten Spiel ein, deswegen würde ich einfach das weglassen und sagen, Marco, was ist denn dann dein nächster Pick?
Dann lass mich doch das Spiel nennen, das ich als letztes durchgespielt habe, auch in 2 Tagen durchgesuchtet, ein bisschen, ich wollte die Geschichte schnell zu Ende erzählt haben, ich wollte wissen, wie es ausgeht, Call of Duty Black Ops Cold War.
So gut!
Ja, findest du? Also hast du es auch gespielt?
Das war die beste Call of Duty Story, die ich je gespielt habe.
Ich finde, aber das ist das Einzige, was dem im Wege steht. Meine Lieblings-Call of Duty Story ist die von Black Ops 1. Aber das ist ja die Fortsetzung von Black Ops 1. Und es hat die große Herausforderung, eine meiner Meinung nach, die beste Call of Duty Geschichte weiterzuerzählen. Und das machen die sehr geil. Also kurz zur Einordnung, Black Ops Cold War, es deutet sich schon an, spielt auch im Kalten Krieg in den 80ern. Und wie man dann in jedem Film, der irgendwie den 80ern mittlerweile zu tun hat, dann auch in den Trailern schon hört, spielt das Lied Blue Monday eine Rolle. Einfach, um es auch cooler darzustellen. Leider kommt es im Spiel nicht vor. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Aber es ist trotzdem sehr geil inszeniert. Also auch gerade für Filmfans, ab Sekunde 1, mit sehr tollen Aufnahmen. Es vermischt echte Fernsehaufnahmen immer wieder mit gerenderten Videospielaufnahmen, aber so, dass du schon Unterschied schon gar nicht mehr erkennen kannst teilweise. Es ist sehr cinematografisch, wie jedes Call of Duty im Singleplayer, ist aber hier besonders cool gepaced. Was ich super finde, ist, das Spiel ist kurz. Du brauchst nicht lange dafür. Mir hat ein Kollege gesagt 5 Stunden. Ich finde nicht. Ist ein bisschen länger. Ich habe so 8 Stunden gespielt und 2 Abenden. Aber ich habe schon ein bisschen gebraucht. Und was für ein Call of Duty besonders ist, es wird nicht nur rumgeballert. Du hast auch Level, wo du wirklich wie in einem Action-Adventure wirklich Rätsel lösen musst. Oder Rätsel ist schon zu viel gesagt. Du musst eine Mission erfüllen und musst gucken, wie du das machst. Und musst dich gewaltfrei dadurch Räumlichkeiten bewegen.
Also das war fast wie bei einem Hitman, diese Mission.
Ja, fast wie bei einem Hitman.
Die Opportunities.
Ja, und du hast auch manchmal die Wahl, ne? Also wie du vorgehen willst. Das muss auch nicht so gewaltvoll sein. Und die Atmosphäre ist großartig. Einer meiner Zuschauer hat irgendwo auf Instagram, glaube ich, geschrieben, es fühlt sich an, als würdest du Mission Impossible spielen. Und das ist ein ganz guter Vergleich. Also mit Missionen planen, trotzdem viel Action, weil es ist halt Tom Cruise Mission Impossible, nicht die Serie Mission Impossible. Gleichzeitig Kalter Krieg spielt eine Rolle, wie wir dann bei der alten Serie, auf der Mission Impossible basiert. Finde ich spannend.
Das hat mich zum Beispiel mega überrascht, halt, dass so Unterschiedlichkeit war von den Missionszielen und halt du so viele Elemente drin hast, die ich aus dem Call of Duty überhaupt nicht erwartet habe.
Ja, also es ist ein bisschen anders. Es ist eine Weiterentwicklung von dem, was Black Ops 1 schon gerne gemacht hätte. Also Black Ops 1 war noch ein bisschen gefangen darin, wie ein Call of Duty halt einen Ego-Shooter zu erzählen. Schlauchige Levels, es wird viel rumgeballert und hier nehmen sie sich noch viel mehr Zeit für Storytelling. Nichtsdestotrotz fand ich die Story am Ende von Black Ops 1 stärker, wo der Mystery-Plot viel mehr im Vordergrund war. Aber die konnten schlecht das Gleiche nochmal erzählen. Und dafür haben sie es fantastisch gelöst. Also für mich auch die beste Call of Duty Story seit Jahren und mindestens die zweitbeste.
Aber es ist immer noch nach wie vor die gleiche Grafik-Engine, oder?
Es ist halt die von Modern Warfare,
ja, genau.
Die aber sehr gut ist.
Ja,
im Singleplayer sieht sie fantastisch aus. Das ist wirklich ein wunderschönes Spiel.
Ja, das mag sein, aber ich finde halt, letztlich ist es ja auch noch ein Spiel und es lebt halt in erster Linie von seinem Gameplay. Und mir gefällt das Gunhandling in den Modern Warfare-Spielen nicht wegen der, ich glaube, das hat was mit der Grafik-Engine zu tun. Also die Waffen verhalten sich und klingen halt also nicht wie echte Waffen, sondern wie Laserschüsse.
Ich weiß, was du meinst, aber seit dem letzten Modern Warfare ist ja eine neue Engine und ein neues System, auch mit Bullet Drop und so. Also es ist alles ein bisschen anders. Auch der Ton ist anders, Gott sei deutlich Dank. Besser.
Okay.
Also dem Spiel kannst du schon eine Chance geben. Wobei ich meine, jetzt eher so aus meiner Multiplayer-Erfahrung heraus, dass Modern Warfare 2019, also es war ja auch schon ein Reboot, dass das es stärker macht. als Cold War, was den Multiplayer angeht. Aber das wäre eine größere Diskussion. Die brauche ich jetzt gar nicht hier aufmachen, glaube ich. Habe ich neulich in einem Podcast mit meinen lieben Kollegen von meinem MMO, habe ich das lang und ausführlich besprochen, was den Multiplayer von Cold War zu Call of Duty Modern Warfare von letztem Jahr stark unterscheidet. Aber fürs Sinne viele Menschen ist die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty auf jeden Fall ein Blick wert. Also mehr als ein Blick wert. Das ist eine fantastische Singleplayer-Ego-Shooter-Kampagne.
Und es gibt Entscheidungen, muss man auch ja, dazu sagen.
Tiefgreifende Entscheidungen.
Und Entscheidungen. Also ja, das ja. ist, das hat mich, also ich war mega überrascht. Auch als ich da mein Charakterprofil dann erstellen soll und so, was gut, verraten wir jetzt natürlich nichts, aber mega. Also fand ich echt.
Tolle Darsteller, also auch allein wie Ronald Reagan eingefangen haben. Den sieht man zwar nur in einer Szene und hört ihn in anderen Szenen, aber das wirkt einfach wie Ronald Reagan. Der hört sich so an, der sieht so aus. Eine der Hauptfiguren, Adler, sieht einfach aus wie Robert Redford in diesem einen Spionagefilm mit Brad Pitt. Wie heißt denn der nochmal? Aber genau das. Also das war auch Cold War, das war auch weiß nicht mal, 70er, 80er Jahre und der sieht halt aus wie Robert Redford in dem Moment und ich habe im ganzen Spiel über habe ich nur Robert Redford vor meiner
Nase gesehen.
Spy Game. Also wer Spy Game mochte, muss Call of Duty spielen.
Oh. Und was hast du dem entgegenzusetzen, Jules?
Zu Call of Duty?
Zu deinem nächsten Pick, ja.
Ach so! das macht natürlich mehr Sinn. Ja, welches nehme ich denn jetzt? Ich gehe nach Release-Datum. Meine große Empfehlung für Filmfans, vor allem natürlich für Western-Filmfans, ist Red Dead Redemption 2. Auch das wird man auf den neuen Konsolen direkt spielen können. Ist nämlich auch ebenfalls abwärtskompatibel oder gehört zu den abwärtskompatiblen Titeln. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel von Rockstar Games. Das ist sozusagen so ein bisschen der spirituelle Nachfolger von GTA 5. Spiel ist sicherlich jedem irgendwo ein Begriff. Also es ist ein großes Open-World-Spiel, im Wilden Westen spielt, genau genommen im Jahre 1899, also schon zum Ende des Wilden Westens hin. Die Welt, also die Ära der Outlaws geht langsam dem Ende zu und wir befinden uns eben in einer der letzten großen Gangs, die noch versuchen, dem Gesetz zu trotzen und noch irgendwie von einem Leben in Freiheit träumen, die aber immer weiter nach Osten und daher Richtung Zivilisation gepusht werden, weil sie auf der Flucht gerade sind nach einem misslungenen Raub. Und in dieser Gang spielen wir eben Arthur Morgan. Das ist eine der Führungspersonen in der Gang, wenn auch nicht der Anführer, und erleben so ein bisschen die Reise von Arthur. Und das Spiel ist ein sehr besonderes Spiel, sagen wir es mal so. Es hat auch nicht nur Fans. Ich weiß, Marco zum Beispiel ist kein großer Fan von dem Spiel, kann er ja gleich noch seine Argumente dagegen bringen. Für mich war es eine unfassbar krasse Erfahrung. Ich muss dazu sagen, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, in der PR für Rockstar Games gearbeitet. Das heißt, natürlich hatte ich eine besondere Bindung zu dem Spiel, weil es eben ein Spiel war, an dem ich selber in irgendeiner Form mitgewirkt habe. Es besteht aber jetzt keine Bindung in irgendeiner Weise mehr zu Rockstar Games, also ich kann hier frei sprechen und ich bin auch wirklich nach wie vor der Meinung, dass es halt ein sehr besonderes und sehr, sehr gutes Spiel ist, eben weil es so viele Dinge anders macht als Spiele, die wir kennen. Es ist eben ein sehr ungemütliches Spiel und es ist ein Spiel, was seine Erzählung wirklich sehr, sehr langsam beginnt. Es ist keines dieser Spiele, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Open World bleiben, ein Assassin's Creed oder so, die in der Regel sehr darauf bedacht sind, den Spieler einzulullen und dem Spieler von Anfang an alle Möglichkeiten zu geben. Hey, willst du vielleicht das tun? Wenn nicht, ist völlig cool, dann können wir auch das tun. Oder wir machen das, was auch immer dir Spaß macht, lieber Spieler. So ist Red Dead Redemption 2 eben nicht, sondern es gibt dir nicht von Anfang an einen Vertical Slice von all seiner Stärken, sondern es gibt dir einen sehr, sehr langsamen Prolog, wo du erst sehr, sehr langsam in die Story reinkommst und wo du ja schon so 2 Stunden eigentlich total linear beschäftigt bist, erstmal bevor du überhaupt das erste Mal in die Open World reinkommst, wo das Spiel überhaupt erst seine Stärken entfesseln kann. Aber wenn du in dieser Open World bist und wenn du dann ein bisschen mit der rumexperimentierst, dann kommst du schon darauf, warum es so gut ist. Nämlich gerade, weil es dir als Spieler nicht irgendwelche Dinge einfach macht, sondern weil es etwas ungemütlich ist, weil du nicht einfach ohne Wenn und Aber zu jedem Punkt sofort schnell hinreisen kannst, sondern weil du eben teilweise lange Ritte auf dich nehmen musst, um von Ort zu kommen, weil du, weil das Plündern von Sachen länger dauert. Das sind alles so Punkte, das fühlt sich einfach, es fühlt sich so an, als hätten diese Taten halt ein größeres Gewicht und wären nicht einfach nur eine Spielmechanik, die wir halt zum zigtausendsten Mal ausführen. Und das ist das, was mich vom Gameplay auch so sehr daran reizt, gerade auch, weil in der Open World so viel passieren kann. Weil du, zum Beispiel Red Dead Redemption ist das erste Spiel überhaupt, wo wir mit wirklich jedem NPC, der nicht direkt als Feind uns angreift, können wir einen Dialog halten. Wir können mit ihm interagieren. Das sind natürlich meistens dann recht limitierte Dialoge, aber wir können jeden ansprechen und haben immer die Möglichkeit, was Nettes zu sagen oder was Böses zu sagen oder teilweise dann auch besondere Optionen. Und jeder NPC in dieser ganzen Spielwelt interagiert mit uns und reagiert auf uns und teilweise halt auch so real, dass man halt fast vergisst, dass da eine natürlich schon eine geskriptete KI irgendwo hintersteht. Aber die Spielwelt ist so organisch, die reagiert auch so gut auf die Taten, die wir als Spieler in ihr ausüben. Und auf der anderen Seite sind wir als Spieler ihr so egal. Sie fühlt sich halt wirklich, das ist wirklich mal eine Spielwelt, wo du das Gefühl hast, okay, in dieser Spielwelt, die lebt einfach, ob ich jetzt als Spieler dabei bin und sie erlebe oder nicht. Diese Spielwelt existiert und sie lebt als solche. Und das hat für mich noch kein Spiel zuvor so umgesetzt. Und dazu kommt, wie gesagt, die sehr, sehr, sehr gute Story, die zugegebenermaßen sehr lange braucht, bis sie in Fahrt kommt. Aber wenn man wirklich dem Spiel genug abgewinnen kann, dass man diese Story halt bis zu einem bestimmten Punkt verfolgt, dann gehen einem diese Charaktere so nah, gerade weil man auch innerhalb der, weil man halt auch außerhalb der Story-Missionen jederzeit mit ihnen interagieren kann, weil man halt immer zu jeder Zeit zu einem hingehen kann und sagen kann, hey, wollen wir vielleicht fischen gehen oder wollen wir was anderes machen, und sie halt in dieser Spielwelt existieren und immer auf dich agieren. Dadurch baust du eine Bindung zu diesen Charakteren auf, die ich in keinem anderen Spiel in der Form hatte, und das Ende und was dann in der Story passiert und natürlich auch die Art und Weise, wie diese Gang halt immer mehr Schwierigkeiten bekommt, das hat mich so mitgenommen, dass ich am Ende wirklich mit Tränen in den Augen auf die Credits gestarrt habe. Zugegebenermaßen, wie gesagt, auch weil ich zusätzlich emotionalisiert war, weil es halt irgendwie so das erste Videospiel war, an dem ich irgendwie mitgewirkt habe, aber trotzdem für mich eine absolut fantastische Western-Geschichte und das beste Writing, was ich je in einem Videospiel gelesen habe. Egal, also wirklich besser als alle anderen Spiele, was das Writing angeht. Also da gibt's Dialoge, die habe ich so in einem Spiel noch nicht gehört.
Das klingt jetzt sehr, sehr begeistert, sehr, sehr überzeugt. Das klingt nach einem wirklich einen echten Lieblingsspiel. Um dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Kritik entgegenzustellen, Marco, du siehst das wahrscheinlich etwas anders, oder?
Nee, ich muss an vielen Stellen Julius absolut recht geben. Erstmal das. Ne? Also, wenn man Western-Fan ist, spielt dieses Spiel. Ganz einfach, keine Diskussion. Seid ihr Tarantino-Western-Fan? Also, der mischt ja so ein bisschen Spätwestern mit Italo-Western. Auf jeden Fall, guckt euch das an. Mögt ihr klassischen Hollywood-Western? Auch nicht ganz so sehr in diesem Spiel drin. Ich finde, da ist mehr Italo-Western, mehr Spätwestern drin, aber auch. Ihr kommt nicht um dieses Spiel herum. Mögt ihr die Serie Westworld? Dann solltet ihr dieses Spiel spielen. Weil es ist genauso, wie Julius sagt, es macht eine Parallelwelt auf. Es ist ein extrem eskapistisches Spiel. Und dann hat man diese Spielerfahrung gemischt mit, ich mag ja Western. Und du hast alles zusammen. Das ist ein fantastisches Spiel, ist gar keine Frage. Mein Problem damit ist, ich habe es 20 Stunden gespielt. Und ich bin immer noch nicht über den Anfang hinaus gefühlt. Ich habe es 20 Stunden gezockt. Und das ist zwar alles super beeindruckend. Und es ist auch ein gutes Spiel. Das werde ich auch irgendwann komplett nachholen. Ich habe es vorerst abgebrochen, aber ich werde das mal irgendwann weiterspielen. Aber auch nach 20 Stunden waren mir halt alle Charaktere egal. Es ist sogar das Schlimmste ist, die eigene Hauptfigur hat ja eine, also Arthur Morgan hat ja eine Persönlichkeit. Ich halte ihn aber für einen blöden Dummbatz, der mich nicht interessiert. Wenn der am Ende der Geschichte sterben sollte oder was auch immer, weil das Spiel ist ja ein Prequel, so viel kann man sagen. Und Red Dead 1 habe ich gespielt und auch gerne gespielt. Und da kam, glaube ich, Arthur Morgan nicht vor. Deswegen habe ich hier so eine dunkle Vermutung, ohne dass ich das Spiel jetzt gespielt habe. Und ich, das ist jetzt alles nur vom Hörensagen. Keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist. Aber wenn der am Ende sterben sollte oder was auch immer passiert bei den Charakteren, es ist mir eigentlich zu diesem Zeitpunkt nach 20 Spielstunden völlig wurscht.
Ich garantiere dir, dass es dir nicht wurscht sein wird.
Das kann sein. Und diese Chance gebe ich dem Spiel. Da bin ich bei dir. Für mich persönlich, für perfektes, geiles Writing zu einem Spiel gehört mehr als bei dir anscheinend, dass es von Anfang an geil ist. Ja, also für mich ist der Aufbau zu langsam. Ich fühle mich auch überwältigt. Das ist jetzt mein eigenes Problem. Ich fühle mich krass überwältigt von diesem Spiel. Ich mag eskapistische Spiele. Ich liebe Skyrim. Das habe ich 100-mal durchgespielt. Nee, 100-mal. Wahrscheinlich 4-mal. Aber jedes Mal mit über 100 Spielstunden. Ne? Also das ist wirklich... Ich kann mich komplett in einer Welt verlieren und das mache ich auch gerne. Aber da muss ich auch gut herangeführt werden. Das ist vielleicht mein Anspruch, dass ich wirklich es mag, wie mich Elder Scrolls Spiele in diese Spielewelt reinwerfen. Und hier ist es so, es macht sich sehr schnell sehr weit auf. Und selbst das ist nicht so weit auf, wie es geht. Das weiß ich auch. Es geht noch viel weiter. Und ich fühle mich davon erschlagen. Wirklich so, oh Gott, und so viel Mission und so viel Arbeit. Ich finde das bei Ubisoft-Spielen schlimmer. Also sowas wie Assassin's Creed oder so, da sehe ich von Anfang an eine Map und eine To-Do-Liste, die ich abhaken soll. Das schreckt mich in der Regel mehr ab als bei Red Dead. Ich glaube, mit Red Dead kommt man mit ein paar Wochenenden am Stück kommt man ganz gut rein. Aber ich habe es nicht ganz durchgehalten, weil mich vielleicht die Charaktere einfach zu wenig interessiert haben. Aber ich gebe dem Spiel natürlich eine Chance und werde das definitiv nachholen. Ich bin froh, dass ich es auf der PS5 jetzt machen kann und nicht auf der PS4 machen muss.
Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe natürlich am Anfang jetzt einen flammenden Pitch für das Spiel gehalten und mir persönlich hat es sehr gut gefallen, wie gesagt, aber ich will da jetzt auch nicht, wie gesagt, blind nur in Lobhudelei verschwinden. Viele der Kritikpunkte, die Marco gerade genannt sind, sind völlig legitim. Habe ich auch von vielen Leuten gehört und kann ich auch nachvollziehen, will ich gar nicht widersprechen. Tatsächlich habe ich, um jetzt nochmal was zu pluggen, ich habe für die GameStar nämlich ein Video genau darüber gemacht.
Ich wollte es gerade empfehlen, tatsächlich.
Wieso bricht Rockstar die Gesetze der Open World, heißt das, auf YouTube auf dem GameStar-Kanal. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, denn da gehe ich etwas different, also das ist im Stile einer Erörterung. Also da geht es weniger um meine persönliche Meinung, sondern ich glaube, dass ich da ganz gut das Für und Wider für eben diese Besonderheit des Spiels wiedergebe. Und vielleicht, wenn ihr euch das anschaut, könnt ihr dann auch ein bisschen besser für euch selber entscheiden, ob das dann was für euch wäre oder nicht.
Ja, es ist auch ein großes Video, ne? Ich glaube 20 Minuten.
19
Minuten, ja. Also da stellt Julius das Spiel schon sehr gut vor. Und warum Sachen funktionieren, wie sie funktionieren und was das für eine besondere Wirkung hat. Also kann ich auch empfehlen. Wie gesagt, das Writing hat mich leider ein bisschen zurückgelassen. Es gibt eine Sache noch, aber die ist wirklich kleinlich. Das hat nur mit meiner geringen Spielzeit von 20 Stunden zu tun. Auch nach 20 Stunden hatte ich das Gefühl, ich kenne die Steuerung nicht. Das gehört so, ich mag, wenn das Spiel...
Dass die Steuerung hakelig ist, ist, glaube ich, das, wo ich am allerehesten sagen würde, ja, das ist einfach, das ist keine Meinungssache, das ist einfach ein legitimer Kritikpunkt an dem Spiel. Es ist einfach die Rockstar typisch. Ich meine, das hatte GTA 5 auch. Da wird mal Zeit, dass sie da beim nächsten Titel mal ausbessern.
Die sind halt krass überladen, um es anders zu sagen. Ne? Also es hat so viel Möglichkeiten, weil das Spiel hat so viele Möglichkeiten, hat die Steuerung so viele Möglichkeiten, dass sie dir im Prinzip immer einblenden müssen, was du tun kannst. Ja. Die ganze Zeit. Und in der Regel musst du wie ein Computer Shift gedrückt halten, in Anführungsstrichen. Hier musst du R2 oder L2 gedrückt halten, damit sich noch mehr Steuerungsoptionen aufmachen. Und dann wird das immer eingeblendet. Ich habe permanent das Gefühl, ich spiele ein Tutorial, weil das Spiel mir dauernd erklären muss, was ich tun kann. Und ich kann einfach nicht verinnerlichen, wie ich aufs Pferd steige oder wie ich irgendwas mache in diesem Spiel. Ich quäl mich da so durch. Ich glaube aber, dass sich das mit der Zeit natürlich, wenn du es lang genug spielst, dass es dann Fleisch und Blut übergeht.
Und ich das ist halt, glaube ich, schwierig bei dem Spiel, halt paar Stunden zu spielen und dann wieder länger auszusteigen. Also du müsstest dich halt wirklich mal drauf committen, ich zieh's jetzt durch und spiele in der Zeit dann auch nichts anderes. Ich weiß, es ist ein großes Commitment, das zu fordern. Und da kann man halt drüber reden, ob ich sich ein Spiel das rausnehmen sollte, das für sich zu beanspruchen. Aber ich empfehle dir wirklich, tu es mal, wenn du Zeit hast, mal für eine längere Zeit. Du wirst es am Ende nicht bereuen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es gibt kein Szenario, was ich mir vorstellen kann, in dem du, Marco Risch, wie ich dich jetzt kenne, seit vielen, vielen Jahren, am Ende vor den Credits sitzt und sagst, das war nicht eine ganz besondere Erfahrung.
Okay.
Wirklich?
Ja, ich glaub dir es. Ich glaub dir es. Ich lache, weil du recht hast. Ich glaube, du hast recht. Deswegen lache ich.
Marco, du hast es, jetzt muss ich mal kurz dazwischen gehen. Marco, du hast das Spiel vorhin vor allem auch mit Westworld verglichen. In Westworld, in der zweiten Staffel, gibt es einen Charakter, Antoine Costa, der wird gespielt von Fares Fares. Und der spielt in meinem Pick mit, nämlich in A Way Out. Das ist ein Spiel von Hazelight Studios aus dem Jahr 2018. Und das Besondere ist, das ist ein reines Koop-Spiel. Es hat keinen Singleplayer-Modus. Das heißt, man kann das nur spielen, wenn man jemanden idealerweise hat, der neben einem auf der Couch sitzt.
Hilf mir noch mal, das ist am Game Pass, ne?
Das ist für, für den Ultimate Game Pass. Das ist für die Xbox. Also in diesem Spiel A Way Out, der Name verrät das schon ein bisschen, da spielt man eben zwei Männer, Leo und Vincent, die aus einem Gefängnis ausbrechen müssen, und da eben auch miteinander arbeiten müssen. Es gibt da mehrere Spielszenen, da muss zum Beispiel der eine Spieler muss eben jemanden ablenken und in der Zwischenzeit muss der andere Spieler eben eine gewisse Aufgabe erledigen. Es gibt aber auch Szenen, da müssen beide gemeinsam an einem Problem sitzen und es gleichzeitig überwinden. Das Gameplay ist jetzt nicht besonders schwer oder komplex, aber es macht eben trotzdem Spaß, eben dadurch, dass man das im Koop spielt. So viele Spiele gibt es ja leider nicht. Vor allem so viele Spiele, die dann auch eine richtig gute Geschichte erzählen. Und das kann ich nur empfehlen für Fans von Prison Break oder auch von der Shawshank Redemption. Und ohne es jetzt groß zu spoilern, aber dieses Spiel, das ist also ein absolutes Koop-Spiel, das Spiel hat ein fantastisches Finale, das einen ganz besonderen Twist bietet, der das ganze Spiel noch mal eine Stufe besonderer macht. Und also mir hat das Spiel wirklich viel Spaß gemacht. Wo du es gerade gesagt hast mit Red Dead Redemption, wo man so viele Sachen machen kann, auch A Way Out hat eine Menge an ja so Minigames, die da drin sind. Also wenn man will, kann man links und rechts so viel Quatsch machen, dass nichts mit dem Spiel und mit dem Ziel des Spiels zu tun hat, aber einfach Zeitvertreib ist. Also richtig, richtig gut. Vor allem auch, weil es eben ja leider nicht so viele Koop-Spiele gibt, die eben die jetzt mehr sind als zum Beispiel Overcooked oder so ein Geschicklichkeitsgedöns, sondern wo es dann wirklich darum geht, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Deswegen ist mein Pick, meine Empfehlung A Way Out.
Kann ich nur bestätigen, vor allem das Witzige an The Way Out ist halt einmal, der Macher davon ist ja Joseph Farris. Das ist ein schwedischer ursprünglich Filmregisseur, der in die Spielebranche übergegangen ist. Und der ist ja auch unter anderem bekannt geworden durch seine Rede Fuck the Oscars. Falls ihr euch daran noch erinnert, gebt das mal bei YouTube an. Da hat er bei einer Spielepreisverleihung ein wenig über sein ehemaliges Metier gelästert. Und ist ein sehr explosiver, leidenschaftlicher Typ. Also jedes Interview mit dem bringt dich eigentlich zum Lachen, weil er halt mit so einer Inbrunst über das redet, was er da macht. Das Entwicklerstudio von A Way Out hat ja auch davor das Spiel Brothers A Tale of Two Sons rausgebracht. Da nur ganz kurz zu, das ist für mich eines der wichtigsten Videospiele überhaupt. Denn Brothers A Tale of Two Sons erzählt über Gameplay seine Geschichte, wie kein anderes Spiel es jemals gemacht hat, was ich gespielt habe. Denn da spielt man zwei Brüder und man steuert den linken Bruder, den einen Bruder mit der linken Controllerhälfte, also mit dem linken Stick und L2, und den anderen Bruder mit der rechten Controllerhälfte und mit dem rechten Stick und mit R2. Und steuert die gleichzeitig als einen Spieler und erlebt mit denen zusammen ein Abenteuer. Und was das mit dir macht, auch mit dem, was in diesem Abenteuer passiert und wie du halt dich mit den Charakteren identifizierst, ist einzigartig, gab's noch nie.
Hat auch ein ganz besonderes Finale, das, über das wir jetzt hier nicht.
Ja, also die, ja. Genau, da wollte ich, das wollte ich jetzt nicht spoilern, aber am Ende passiert etwas, was mich emotional auf eine Weise berührt hat, wie ich noch nie emotional in einem Spiel berührt wurde. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Du kennst es auch, höre ich daraus. Ja, also, aber auch A Way Out ist eben so ein ganz besonderes Spiel.
Ja,
es ist
ja.
Halt wirklich, das gibt es nicht nochmal. Ja. Das ist wirklich eine einzigartige Koop-Erfahrung in der Art und Weise, wie es gemacht ist. Und das ist vor allem ein Spiel, was von Anfang bis Ende komplett durchdesignt ist. Also jedes Level ist komplett anders und man macht andere Sachen. Es ist eine sehr erfrischende Abwechslung zu diesem doch sehr systemischen Spieldesign, was wir heutzutage in den meisten Spielen erleben, wo man halt einmal eine bestimmte Gameplay-Mechanik etabliert hat und dann wird die halt over and over über das Spiel hinweg halt eingesetzt. Das ist da überhaupt nicht so, sondern es ist von Anfang bis Ende fresh. Es ist nicht sehr lang dadurch, also es kann man an ein oder zwei Abenden durchspielen. Aber auch von mir eine Riesenempfehlung für A Way Out.
Und was du hast Tale of Two Sons erwähnt, da haben sich die Entwickler keinen großen Gefallen getan. Es ist nämlich bei Steam, ist es als Koop-Spiel drin. Und das ist ja natürlich absoluter Quatsch. Ja. Also das ist ein Spiel, was du
Fehler. Es gibt super viele Leute, die auch irgendwie rausgefunden haben, wie man es doch mit zwei Controllern spielen kann und so. Nein, nicht. Das gehört alleine. Ja,
und es macht dir das, also klar kann man das natürlich, wenn man den, mit dem man das zusammenspielt, wenn man sich gut versteht, kann man das auch gemeinsam an einem Controller spielen. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck von einem Koop-Spiel. Ich will das eben, ich habe halt ein Koop-Spiel gesucht und das war da halt das komplett falsche Spiel dafür. Deswegen ist es auch einer der wenigen Spiele, die ich tatsächlich bei Steam zurückgegeben habe. Aber A Way Out ist eben ein vollwertiger Koop-Titel. Deswegen da noch mal meine Empfehlung. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt noch mal die letzten drei Picks. Wir haben nämlich jeweils jeder noch mal eins. Und weil wir schon bei über anderthalb Stunden sind, bitte ich euch beide jetzt, auch wenn das jetzt euer großes Leib- und Magenthema ist, euch ein bisschen zurückzuhalten. Sonst sprengen wir hier die Bandbreite.
Ich habe auch gar keine Zeit. Aber, ja. Keine Zeit mehr. Aber ich glaube, ich kann jetzt ganz gut auf den Superlativen, die ihr beide ausgepackt habt, ganz gut aufbauen und gleichzeitig woanders hinverweisen. Nämlich mein letzter Pick ist The Last of Us Part 2. Deswegen woanders hinverweisen. Ich habe mit Julius mal so eine 3 Stunden, war das, glaube ich, eine 3-Stunden-Aufnahme gemacht. Nur über dieses eine Spiel mit Sean zusammen, der auch schon mal bei uns saß, der Regisseur von Darth Maul Apprentice, der jetzt gerade was für Netflix dreht übrigens mit seinem Bruder Julian Bam. Nur mal so ein kleiner Shoutout an unseren lieben Sean. Wir haben zu dritt 3 Stunden lang über The Last of Us geredet. Und das sagt ja schon alles darüber, wie dieses Spiel funktioniert. Weil du kannst halt ewig darüber reden. Und du brauchst sogar Leute, mit denen du drüber reden kannst, weil das Spiel dich nämlich ganz schön emotional durch den Fleischwolf dreht. Das hat, finde ich, The Last of Us Part 1 auch schon grandios gemacht. Ist für mich sogar noch ein bisschen besser. Deswegen für Filmfans, weil sehr cineastisch und wie beschreibe ich es am besten? Wenn ihr Logan gesehen habt zum Beispiel mit Wolverine-Darsteller Hugh Jackman, es fühlt sich an vielen Stellen ein bisschen an wie Last of Us. Deswegen war das so ein bisschen, das war so ein Running Gag, dass das eigentlich Last of Us nur als Comic-Verfilmung ist. The Last of Us aber eine sehr eigene Geschichte und eine fantastische Geschichte, die jetzt auch umgesetzt wird für, was, HBO? Ich weiß es nicht mehr genau. Es wird aber als Serie umgesetzt. Und großartiges Spiel, schon der erste Teil, der ist aber fast 10 Jahre alt. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, 2013, 7 Jahre alt. Der zweite Teil kam Anfang diesen Jahres raus oder im Sommer diesen Jahres, Frühjahr, egal. Und den kann man über die PlayStation Plus Collection jetzt auch direkt auf PS5 spielen. Und das ist künstlerisch halt ein Spiel, das sehr viel emotional mit dir macht und gleichzeitig unfassbar cineastisch ist. Viel mehr braucht man dazu gar nicht zu sagen. Spielt es einfach. Die Macher sind Naughty Dog, die haben auch die Uncharted Games gemacht. Die kann ich auch jedem ans Herz legen, der Indiana Jones einfach mag. Einfach aus Prinzip Uncharted spielen, auch wenn ihr sonst keine Videospiele spielt, spielt man Uncharted. Gibt's auch in der Collection, in der PS Plus Collection. Ist auch egal, welchen Teil von den 4 man spielt, weil die bauen nur lose aufeinander auf. Das fühlt sich alles wie einzelne Abenteuer an. Das, was die ersten 3 Indiana Jones Filme auch sein sollten. Diese Naughty Dog Spiele, die alle PS Exclusive sind, gehören zu meinen All-Time-Favorites, was cineastisches Spielen angeht.
Kann ich gar nicht so viel hinzufügen. Das Einzige vielleicht, es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, wie Spiele Narrative aufziehen. Wir haben jetzt gerade über Brothers geredet, was eben Narrative über Gameplay groß schreibt, also wirklich einen anderen Weg wählt als Filme. Ich glaube, die Naughty Dog-Spiele und damit auch The Last of Us 2 sind so die absolute Speerspitze von Spielen, die sich eben cineastisch inszenieren und die eben über ähnliche Methoden wie Filme ihre Narrative aufziehen. Also das ist wirklich einfach eine Filmerfahrung zum Mitspielen. Und wie Marco schon gesagt hat, wir haben ewig drüber diskutiert. Diese Diskussion würde ich hier jetzt nicht mehr aufmachen. Aber guckt euch das Video gerne an. Aber erst, wenn ihr es gespielt habt, denn das ist ein Full-Spoiler-Talk.
Ach, stimmt, ja.
Das Problem ist natürlich dann, dass bei solchen Spielen dann auch immer so ein bisschen die sogenannte ludonarrative Dissonanz greift. Also das heißt, wenn ein Spiel, wie erklärt man das am besten? Also zum Beispiel
Die ludonarrative Dissonanz ist, wenn sozusagen das, was in der Story des Spiels suggeriert wird, sich im Gameplay überhaupt nicht widerspiegelt.
Genau, zum Beispiel bei Tomb Raider zum Beispiel, da wird ja gesagt, sie bringt da ganz am Anfang eben jemanden um und ist davon mega mitgenommen und total am Boden zerstört. Und 5 Minuten später geht halt das normale Gameplay weiter und sie legt da einen Mensch nach dem anderen um, ohne dass es irgendwas mit ihr macht. Das ist so zum Beispiel ein Beispiel für die berühmt-berüchtigte ludonarrative Dissonanz. Das habe ich deswegen.
Genau das ist aber in The Last of Us 2 per Excellence nicht drin. Genau. Da hast du wirklich das Gefühl, das ist genau im Gameplay so brutal und nervenaufreibend und skrupellos, wie es auch in der Story ist. Da passt das wirklich so gut zusammen wie, glaube ich, in keinem anderen Spiel dieser Art.
Ja. Das ist richtig. Was auch interessant ist, weil die Macher Naughty Dog haben ja auch Uncharted gemacht. Uncharted ist ein Musterbeispiel für die ludonarrative Dissonanz, weil es ist halt wie Indiana Jones und ist alles witzig und der Hauptcharakter Nathan Drake ist charming. Aber eigentlich bringt man im Laufe des Spiels hunderte Menschen um. Und das spielt halt keine Rolle in den Cinematics. Man kann es ganz gut ausblenden, weil es halt inszeniert ist jedes Mal wie an coolen Stellen Indiana Jones. Indiana Jones bringt ja auch andere um. Es sind halt nur nicht so viele, wenn du mal mitzählst. Und das ist halt bei Uncharted gar nicht so. Und ausgerechnet die gleichen Macher haben ein Paradebeispiel, wie du gesagt hast, gemacht, wo eben die ludonarrative Dissonanz nicht vorkommt und trotzdem viele sterben. Aber da schlägt sich das auch auf den Spieler nieder.
Ja.
Und deswegen ist das künstlerisch so unfassbar gut.
Genau. Vielleicht ein Hinweis noch, also zu sagen, Last of Us Part 2 hat die Fans gespalten, wäre, glaube ich, eine große Untertreibung. Wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, dann lasst euch davon nicht beirren. Also ich würde auch jetzt eben empfehlen, sich nicht irgendwie einzulesen, was gibt's da eigentlich bei der ganzen, bei dem ganzen großen Streit. Einfach spielt das Spiel selber und kommt dann zu einem eigenen Schluss.
Dankt mir dafür, dass ich euch Last of Us 1 empfohlen habe und hasst mich dafür, dass ich euch Last of Us 2 empfohlen habe.
Jules, was empfiehlst du uns denn?
Das kann ich auch ein bisschen kürzer halten, ist halt ein sehr aktuelles Thema, ich wollte es nur mal mit reinnehmen. Ich habe jetzt gerade gestern Abend tatsächlich, habe ich Watch Dogs Legion beendet, das neue Ubisoft Open World Hacker-Spiel, was einfach aufgrund von einem Aspekt sehr interessant ist. Und zwar hat Ubisoft dieses Mal darauf verzichtet, einen Hauptcharakter zu kreieren, den wir wirklich storymäßig durch das Spiel begleiten, sondern in Watch Dogs Legion können wir wirklich jeden einzelnen NPC, den wir auf der Straße begegnen, rekrutieren und dann als er spielen. Die Story dahinter ist ja so ein bisschen, dass halt so ein Militärregiment unter dem Vorsatz, die Bürger zu schützen, London besetzt hat. Und wir sind sozusagen der Widerstand. Wir lehnen uns auf gegen diese Militärorganisation und wir kämpfen halt für unsere Freiheit. Und für diesen Kampf, für die Freiheit können wir jeden Bürger rekrutieren. Und da muss ich wirklich sagen, es gibt da auch die Option, dass man den Permadeath, also den permanenten Tod von Charakteren aktiviert. Dann heißt das, wenn ich wirklich einmal vergeige und erschossen werde, dann kann ich nicht einen Checkpoint laden, sondern ist mein Charakter wirklich für immer tot. Und ich muss neue rekrutieren im Zweifel oder halt mit einem anderen weiterspielen, den ich schon rekrutiert habe. Und dieses Prinzip und jeder, der das Spiel spielt, sollte diese Option unbedingt aktivieren. Vertraut mir, nur so macht dieses Spiel Spaß, nur so entfaltet dieses Spiel wirklich das Potenzial, wofür es gemacht ist. Denn das war wirklich eine Spielerfahrung, wirklich die interessanteste seit Red Dead Redemption 2, glaube ich, die ich in einem Open-World-AAA-Spiel hatte. Eben weil diese Komponente mit reinkommt, dass es einmal sehr real ist und dass du halt die ganze Zeit um deine Charaktere fürchtest. Dass du halt wirklich das Gefühl hast, okay, ich kämpfe hier einen Kampf, in dem es Verluste gibt, die ich auch spüre, weil ich als diese Person schon gespielt habe. Und das sind eben keine geskripteten in der Cutscene, ah, jetzt bin ich an dem Punkt, wo der Typ halt sterben soll und deswegen stirbt der und da konnte ich nichts machen, Tode. Und es sind eben auch keine Tode, die halt unbedeutend werden, weil du halt zum 16. Mal den Checkpoint geladen hast und wenn du zum 16. Mal gesehen hast, wie dein Protagonist erschossen wird, dann triggert es dich halt auch nicht mehr, weil es ist ja eh nicht real und du kannst laden. Und dieses Gefühl einfach, diese Angst halt, einen Agenten, den man liebgewonnen hat, irgendwie zu verlieren in einer Mission, das ist wirklich was ganz Besonderes und deswegen bin ich der Meinung, dass es zumindest mal hier in dieser Liste halt erwähnt gehört, auch wenn das Spiel insgesamt eher, also auch von vielen Leuten nicht so sehr gemocht wird, wobei ich der Meinung bin, vielleicht haben sie es auch nicht so gespielt wie ich, weiß ich nicht genau. Es ist mit Sicherheit kein perfektes Spiel. Auch die Charaktere sind natürlich dadurch, dass sie halt sehr, dass sie halt durch Zufall generiert werden, sehr generisch. Also auch die Dialoge und so. Das Writing ist jetzt nicht besonders gut. Die Charaktere haben jetzt nicht besonders viel Personality. Also es geht mehr um das, was du in sie reininterpretierst und was du für sie empfindest, durch die Mission, die du mit ihnen zusammen erlebt hast. Und dadurch entwickelst du halt dann so eine Bindung zu diesen Charakteren, die dich dann im Endeffekt auch traurig sein lässt, wenn sie sterben. Es könnte noch ein bisschen ausgeklügelter sein. Die Fähigkeiten der Charaktere müssten sich meiner Meinung nach noch mehr unterscheiden. Es müsste noch mehr geben, was der eine machen kann und der andere nicht, damit es halt noch ein bisschen weiter ausgebaut ist. Aber den Grundsatz finde ich mega interessant und Ubisoft macht hier endlich mal, akzeptieren sie das, was sie halt nämlich eigentlich nicht so gut können, denn wann hat Ubisoft denn das letzte Mal einen interessanten Main-Character für ihr Spiel gehabt? Also ich glaube, seit Ezio hat uns keiner so richtig emotional mitgenommen, der Ubisoft-Protagonisten. Und das umgehen sie halt ganz gut mit diesem System und deswegen finde ich das sehr interessant.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt wollte ich noch mein letztes Spiel vorstellen. Das ist Star Wars Jedi Fallen Order oder Star Wars Jedi Fallen Order, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, von Respawn Entertainment. Ich würde mal behaupten, es ist das erste gute Star Wars Spiel, seitdem Electronic Arts die Lizenzrechte hat. In dem Spiel geht es um den Protagonisten Cal Kestis. Das Ganze spielt 5 Jahre nach den Ereignissen von Episode 3. Cal Kestis hat die Order 66 knapp überlebt und muss sich nun im galaktischen Imperium zurechtfinden. Sein Ziel ist es, den alten Jedi-Orden wieder aufzubauen. Das Ganze ist stark inspiriert von zum Beispiel Batman Arkham Asylum. Es ist also eine Art Metroidvania-Action-Adventure. Also im Laufe des Spiels kriegt man neue Fähigkeiten, mit denen sich dann alte Levels neu öffnen und man an Stellen, wo man vorher nicht weitergekommen ist, eben neu weiterkommt. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt, muss ich zugeben, aber was ich eben davon mitbekommen habe, ist, dass es auf der einen Seite diese bekannte Star Wars-Magie erzeugt, aber trotzdem selbstständig genug ist. Und ich würde das Spiel allen Star Wars-Fans empfehlen und auch denjenigen empfehlen, die vielleicht von den neuen Filmen ein bisschen enttäuscht worden sind, weil es eben doch irgendwie alles nur die gleiche Soße ist und es doch wieder nur ein Star-Wars-Medley ist. Star Wars Jedi Fallen Order ist da, glaube ich, ein bisschen eigenständiger.
Und es ist jetzt im Game Pass mit drin.
Genau.
Was halt ein fantastischer Grund ist, um sie jetzt zu spielen. Ich bin ein bisschen voreingenommen natürlich als Star Wars-Fan. Es ist tatsächlich eines der besten Star Wars-Spiele und überhaupt eines der besten Star Wars-Singleplayer-Spiele überhaupt. Es ist fantastisch inszeniert. Ich hab ja das Lichtschwert von der Hauptfigur auf dem Schreibtisch stehen als Replika. Und das spricht mich einfach an, alles daran, wie es aussieht, wie es designt ist, wie es sich anfühlt. Wir haben ja vorhin von Souls-like-Games geredet. Das Kampfsystem in dem Spiel ist etwas Souls-like. Also es erfordert sehr genau gutes Timing. Und man kann sich ja nicht einfach blind durchschnetzeln. Und so geht alles ineinander über. Und es ist eigentlich ein fantastisches Spiel. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Also ich glaube, ich habe mich noch nie in einem Spiel so mächtig Jedi-mäßig gefühlt wie in dem Spiel. Also wenn du wirklich auf die Gegner zurennst und die mit dem Lichtschwert die ganzen Schläge einfach abblockst oder halt zurückschlägst. Das ist schon sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Spiel, glaube ich. Kann ich
auch nur zustimmen. Da fand ich jetzt die Force Unleashed-Spiele 1 und 2, fand ich da mächtiger, aber die waren halt so übertrieben. Ne? Also da hat ja die Hauptfigur quasi alle Jedi in jedem Film in Star Wars jemals in die Tasche gesteckt, wenn man ganz ehrlich ist. Und hier ist es aber so, dass sie ein gutes Balancing finden zwischen, es ist ein Jedi-Padawan, der quasi die Order 66 überlebt hat. Und du hast halt entsprechend nicht so große Fähigkeiten und bist auf der Flucht vor den Inquisitoren. Und das bringt das Spiel eigentlich auch spielerisch sehr gut rüber, dass du zwar ein Jedi bist, aber nicht per se überlegen. Und du kannst nicht auch per se einfach 20 Stormtroopern gegenüberstellen und wirst da schon lebend rauskommen. So, genau. So leicht macht das Spiel das dir nicht.
Ich glaube, das ist auch eher das, was ich meine. Also nicht inszenatorisch mächtig, sondern einfach dieses Gefühl, wenn du in einen Fight reingegangen bist und mehr oder weniger unversehrt, dann in der perfekten Kombination von Blocken, Schlagen und noch Machtangriffe dann die Gegner besiegt hast.
Du fühlst dich ja also, am ehesten, als hättest du es selber geschafft.
Als hättest du es gemeistert, genau. Ja. Als hättest du wirklich selber deine Jedi-Kräfte gemeistert. Du bist nicht grundsätzlich überlegen, aber wenn du die Kraft meisterst und richtig einsetzt, kannst du unfassbar viele Gegner auf eine sehr, sehr spektakuläre Art und Weise ausschalten. Und das hat sich jetzt so geil angefühlt.
Ja, das ist eine sehr einzigartige Star-Wars-Spielerfahrung. Ich finde im Ansatz noch in Jedi Knight 2, Jedi Outcast, meinem persönlichen Lieblings-Star-Wars-Spiel, auch so erlebbar. Aber das ist nochmal ein großer Schritt nach vorne. Und großartig. Kein Grund, es nicht zu spielen, wenn man Star-Wars
spielt. Da macht ihr mir jetzt auf jeden Fall wirklich Bock auf dieses Spiel. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, aber demnächst ist ja Weihnachten. Fingers crossed, vielleicht kriege ich es ja mal sehen.
Oder du holst jetzt für 10 Euro im Game Pass. Nein, ich kann es nicht oft genug betonen.
Naja, sau geil. Bis Weihnachten, es ist jetzt Weihnachten, steht vor der Tür, da holt man sich jetzt erstmal nichts bis dahin. Was gibt's denn bei euch als nächstes? Ich habe da ein Vögelchen hat mir zugezwitschert, ihr habt da einen größeren Stream demnächst.
Oh ja, Marco und ich werden nächste Woche am Dienstag, am 24.11. werden wir zusammen in das neue World of Warcraft Add-on reinspielen, Shadowlands. Das wird auch sehr spannend. Warcraft-Universum hat ja auch eine sehr, sehr coole und komplexe Geschichte. Und da beginnt das nächste Kapitel jetzt nächste Woche, wo wir eben in die Schattenlande abtauchen, sage ich mal. Die Schattenlande sind sozusagen das Jenseits des Warcraft-Universums. Und da wird sehr, sehr viel, werden sehr, sehr viele Wiedersehen auch mit altbekannten Charakteren erwartet, was natürlich für mich als alten Fan erstmal grundsätzlich sehr spannend ist. Und dieses Kapitel werden Marco und ich zusammen beginnen am Dienstag.
Ja, und live im Stream könnt ihr dann dabei sein.
Genau, live im Stream auf Monsters and Explosions auf Twitch und auf dem GameStar YouTube-Kanal.
Richtig. Und bei mir auf dem YouTube-Kanal findet ihr passend zum GigaTV-Mac-Video, das ich gemacht habe über die James-Bond-Bösewichte. Das war reiner Zufall, das habe ich geschrieben und kurz danach ist Sean Connery gestorben. Und deswegen mache ich ein Video über Sean Connery bei mir auf dem YouTube-Kanal Nerdkultur.
Wir bei GigaTV-Mac oder ich bei GigaTV-Mac, ich gebe euch als nächstes einen Überblick über die kommenden Marvel-Filme. Da habe ich aber noch gar nicht mit der Recherche angefangen. Das mache ich dann jetzt gleich, wenn wir mit dem Podcast fertig sind. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Das ist, glaube ich, jetzt der längste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben. Aber so ist das nun mal, wenn man über Sachen redet, die einem am Herzen liegen. Wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, gefallen hat, dann gebt uns doch eine positive Bewertung. Danke an Marco und an Jules, an das Team hinter dem Mikro und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.